Ich bin Curly. Ihr seid bei Teruan an die Letten und vor mir sitzt Roland Wehlig, heutiger Gast und Willis langjähriger Weggefährte. Ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen haben. Teruan an die Letten, jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt. Also folgt uns, liked uns, kommentiert und dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, servus.
Und, bist noch angegessen von Ostern, mein Freund?
Ja, ich rolle hier herum wie ein Ei.
Ich habe gefressen wie ein Schwein, würde ich fast sagen.
Ich habe auch geschlemmt wie ein Wildschwein, würde ich fast schon sagen.
Ja, war echt super. Was gab es bei dir? Gibt es irgendwas Traditionelles bei dir zu Ostern?
Nee, also wir haben einfach sehr viele verschiedene Sachen gekocht und gleichzeitig auch bestellt. Ich habe auch teilweise...
Bei Volt oder was?
Ich nenne keine Namen. Aber bei verschiedenen Sachen und teilweise habe ich dann auch Sachen selber gekocht und dazu Sachen bestellt oder Sachen, die ich bestellt habe, mit Sachen von mir gepimpt. Das war so eine Melange, also es ging Hand in Hand, würde ich sagen. Es war perfekt.
Also du hast Chicken Teriyaki gemacht und hast Brot dazu bestellt, oder?
Zum Beispiel. Exakt, genau so sieht's aus. Das war lecker. Was gab's denn bei dir?
Ich habe unseren Lieblingsmetzger, den Hannes Hönig, angerufen und habe mir ein 5 Kilo Stück Roastbeef bringen lassen.
Alter, ist ja größer wie Sigi.
Wir haben im ehemaligen Gasthof von meiner Freundin gefeiert, mit ihrer Mutter und ein paar Freunden. Und da haben wir schon gegessen. Sigi war die ganze Zeit draußen, den hat es auch gefreut, Wiese, mal so freilaufen kann er in Berlin fast nie, außer im Grunewald. Aber es war geil. Ein bisschen sonniger hätte es sein können, aber Gott sei Dank war es trocken und somit haben wir fast nur draußen und im Wintergarten verbracht. War echt nice. Und geil getrunken haben wir natürlich auch.
Und habt ihr auch Eier versteckt?
Wir haben natürlich Eier versteckt. Wir sind die alten Eierverstecker. Viel Eier gepackt haben wir auch. Ja. Ich habe aber gehört, mein lieber Freund,
ja,
es ist auch für alle Hörerinnen und Hörer noch was versteckt.
Oh ja. Yeah.
Was nicht gefunden wurde zu Ostern.
Habe ich auch schon.
Big Announcement.
Curly's Cubby is back.
Volume 2.
Auf jeden Fall. Und zwar haben wir 300 Kisten mit 6 Flaschen versteckt und diesmal kommen die vom Weingut Gunderloch.
Sehr sympathischer junger Mann, Johannes Hasselbach, hat uns einen Cubby zusammengeschustert. Wie gesagt, diesmal 300 Kisten, ein bisschen mehr als damals. Und das Geile ist, nur aus großen Lagen, ist tatsächlich ein Grand Cru Cubby aus Rothenberg, Hipping und Pettental.
Beste Leben einfach. Aber der Cubby kommt natürlich nicht alleine, weil in jeder Kiste gibt es auch nice Goodies. Dazu mehr auf Instagram, also folgen, stay tuned. Und wann kommt denn in der Cubby?
Am 23. April, es dauert nicht mehr lang. Und alle sollten sich da mittags freinehmen und sich rechtzeitig einwählen auf unserer Webpage www.terroiranadiletten.com. Weil dann gibt es wieder den Webshop und ja, die ersten 300 haben dann wieder hoffentlich Glück und können sich eine Kiste plus Goodies bestellen.
12 Uhr mittags geht's los, stellt euch schon mal den Wecker. Ich habe ihn schon gestellt, dass ich diesmal auch mehr als eine Kiste kriege.
Ja, vielleicht ich auch. Ja. Ich überhaupt was. Ich habe gar nichts gekriegt. Aber ich freue mich noch mehr aufs Goodie. Das Goodie kann man sehr, sehr gut brauchen diesen Sommer.
Ja, kann man auf jeden Fall einiges mit anstellen.
Yep.
Aber heute haben wir ja hier auch wieder einen langjährigen Weggefährten von dir als Gast.
Ja, das hat mir auch ein bisschen an Ostern, oder das ist auch so beichtfahrermäßig, weißt du? So für Leute, die in die Kirche gehen zu Ostern. Es gibt ja Leute, die reden immer viel und lang.
Ja.
Aber im Gegensatz zu diversen Pfarrern redet der junge Mann wenigstens was Gescheites, nämlich ganz viel über Blaufränkisch. Werd schauen, ob wir vielleicht auch ein bisschen was über Thomas Bernhard erfahren. Er ist sehr belesen, der Winzer, der jetzt kommt, und ist, glaube ich, auch ein großer Fan von Thomas Bernhard. Ich auch unter anderem. Ich glaube, der Sepp Schellmann war so Thomas Bernhard-Fan. Es gibt so in der Winzerschaft und Kulinariker gibt es viel Thomas Bernhard-Fans. Ein großer Wunsch von mir wäre eigentlich mal, den Winzer, der gleich kommt, tatsächlich Thomas Bernhard Texte lesen in der Freundschaft und alle kriegen Blaufränkisch, nur er nicht. Dann wird er richtig grantig und dann kommt das ein bisschen authentischer vielleicht.
Das klingt nach einem sehr spannenden Event.
Können wir fragen auf jeden Fall.
Ja,
sollte man dann besser in der zweiten Reihe stehen. Also ich glaube, jeder weiß, von wem die Rede ist. Der Herr Sir, Mr. Blaufränkisch, würde man auch sagen, Roland Wehlig vom Weingut Moritz.
Bonjour.
Super, Roland, dass du da bist. Ich habe echt lang gewartet, tatsächlich, dich zu fragen. Dann haben wir ein bisschen Terminkollisionen gehabt. Und ja, deswegen freue ich mich echt, dass wir das heute geschafft haben, extra. Auf dem Weg zu Prowein, nicht? Du bist echt nur einer Last Man Standing auf der Prowein, oder?
Nein, ich finde, die Prowein ist für uns immer eine gute Veranstaltung gewesen. Gut besucht, viele unserer Händler aus der ganzen Welt kommen. Zu meiner Überraschung, letztes Jahr war es extrem gut besucht bei uns. Wie wohl teilweise die Gestände relativ einsam waren. Aber ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, nachdem wir schon verschiedene Anläufe gemacht haben. Haben wir es finalmente geschafft, finde ich großartig. Und ich habe mir ganz bewusst, nachdem du mich gleich am Beginn, als ich begonnen habe, damit gefragt hast, ob ich das nicht machen will und natürlich freudig zugesagt habe, hat es jetzt doch eine Zeit gedauert. Aber ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nie angehört im Blog. Weil man dachte damals, dann ich höre mir es nicht an, so, ich komme da ganz unbeeinflusst her.
Das ist immer gut.
Und jetzt habe ich das bis jetzt, wie lange gibt es den Podcast jetzt schon?
Über ein Jahr, glaube ich. Lenny?
Gutes Jahr, würde ich sagen.
Ja. Gutes Jahr, ich glaube, das ist jetzt Folge um die 80 circa. Okay.
Dann haben wir ein Jahr lang durchgehalten. Das war echt mit Nägelkauen, Fingernägelkauen.
Jetzt hast du zu verfolgen mit du Lebensjahre. Jetzt hast du zu verfolgen mit du Lebensjahre.
Viel zum Nachhören jetzt auf jeden Fall.
Aber ich finde es großartig hier in Berlin am Weg hierher. Ich bin gelaufen heute quer durch die Stadt. Ich liebe es, durch Städte zu laufen und bin von Wilmersdorf hierher nach Kreuzberg.
Gelaufen?
Gelaufen, ja.
Sehr geil. Das wird der Curly nicht mehr mit dem Taxi mehr, da wird ein Privatjet wahrscheinlich.
Das war quite away. Und ich fand es dann schon toll, dass jetzt Berlin mich so wahnsinnig nett empfängt, dass ich sogar hier vis-à-vis, und wir schauen gerade drauf, aus diesem wunderbaren Hotel auf dem Moritzplatz. Das ist extra, dass es jetzt, also es wäre nicht nötig gewesen, das Jahr. Ne?
Die Sonne lacht auch noch.
Wir haben uns bemüht. Hast du aus dem Burgenland mitgenommen heute? Wirklich ein wunderschöner Frühlingstag heute.
Ja.
Hervorragend. Aber gut, wir können jetzt auch ein bisschen über Wein reden. Nicht?
Woher kennt ihr euch eigentlich?
Boah, lang her, glaube ich.
Ja, da frage ich.
Wahrscheinlich ging es mal wieder über den Hans-Martin Gesellmann, dass wir uns kennengelernt
haben. Mal wieder. Der letztens in der Freundschaft war tatsächlich.
Ja, richtig. Ja.
Wer ist das? Krass.
Der tut weh.
Hans-Martin ist, ich habe den Hans-Martin kennengelernt. Und da muss man echt eine Lanze brechen über den Hans-Martin. Also 16 Jahre alt war Schüler und da gab es eine Verkostung im Schloss Esterhazy. Und all die Weine von den vielen Winzern, die anwesend waren, waren mit Nummern gekennzeichnet. Und du hattest den Mädels und Burschen, den Schülern, die Nummer angesagt, um die Weine zu bringen. Und der Hans-Martin mit 16 hat die Nummer 87 gesagt, er braucht keine Nummern, er kennt die Weine alle. Also er war so committed schon mit 16 oder so. Und das hat mich damals schon beeindruckt und er hat seinen Weg fortgesetzt. Und es kann durchaus sein, dass wir uns über den Hans-Martin kennen.
Ja. Oder unwahrscheinlich die Liebe zum Blaufränkisch, ne? Was ja heute, glaube ich, ein sehr großes Thema sein wird. Ja. Aber nicht nur. Wir haben insgesamt heute 8 Weine dabei. Das ist ein ganzes Stück. Wir müssen nicht alle austrinken, wir können. Es ist nichts Schlechtes dabei und wir haben keinen Kork, Gott sei Dank. Ja, und wir werden eine kleine Rundreise durch Europa machen. Vor allem freue ich mich darauf, auf so ein bisschen ältere Kulturen, ältere Länder zu treffen heute. Das ist ja, glaube ich, auch mittlerweile eins deiner Steckenpferde.
Warum hast du jetzt alle Weine schon aufgemacht? Machst du ja nicht immer.
Weil die Luft brauchen und ein paar wollte ich einfach zu Hause bzw. in der Freundschaft schon auf Kork kontrollieren, weil es ist immer unangenehm, etwas zu tragen, was am Ende nicht passt. Dann. So, also Roland Fehlich, stellvertretend für Moritz. Wann ging das los? Was hat dich dazu bewegt und wofür steht Moritz?
Oh, das ist eine Menge an Fragen.
Ja.
Also ich werde versuchen, das einmal ganz kurz zu umreißen. Erstens einmal die alte Kultur zum Beispiel. Also weil du das gerade erwähnt hast und viele Menschen haben das überhaupt nicht am Schirm, dass die verorten Burgenland als junges Weinland, nachdem das Burgenland als politische Konstruktion sehr jung ist, also 1921 nach dem Ersten Weltkrieg zu Österreich gekommen, vorher ein Teil Ungarns, also ein Teil der ungarischen Krone innerhalb dieses K&K, kaiserlich-königlichen Imperiums Österreich-Ungarn, Deutsch-West-Ungarn ist ein Rumpf, also ein Teilstück dieses Deutsch-West-Ungarns zu Österreich gekommen. Daher wähnen viele Leute, dass Burgenland auch ein junges Weinland sei. Tatsächlich ist es uraltes Weinland. Und genau das ist ein Teil der Faszination. Als ich Ende der 80er Jahre begonnen habe, mich intensiv mit der Materie auseinanderzusetzen, war es vor allem, dass die Landschaft, das Land selbst, diese Lage an den letzten Hügeln der Alpen, die in die große pannonische Tiefebene schaut, die mich fasziniert hat. Wir kommen sicher später noch etwas zurück. Und ich habe in Wein die Möglichkeit gesehen, dass man sozusagen nicht nur in einer Landschaft lebt, die man liebt, sondern auch sozusagen aus einer Landschaft schöpfen, arbeiten und leben kann. Und das ist ein Teil der Motivation gewesen, die mich zu Wein gebracht hat. Damals noch gemeinsam mit meiner Familie im Apelklon im Seewinkel. Und dann in der Beobachtung natürlich auch die Faszination einer Rebsorte, die sich Blaufränkisch nennt, in Ungarn Kékfrankos. Eine Rebsorte, die für mich die spannendste war immer und in der ich vermeintlich Dinge gesehen habe oder verortet habe, perspektivisch, die ich umsetzen wollte. Und das war sozusagen der Beginn dann und die Loslösung vom elterlichen Weingut und der Beginn und die Hinwendung zu dieser Rebsorte Blaufränkisch. Also Moritz wurde 2001 mit dem ersten Jahrgang konstituiert und es ist ursprünglich was, war das Thema eindeutig der Rebsorte Blaufränkisch gewidmet und so hat das Ganze begonnen.
Moritz steht wofür? Was heißt Moritz?
Also ich habe versucht dann einen Namen zu finden, nachdem das Weingut Welig schon existierte und ich wollte es nicht nochmal verdoppeln und ich habe mich damals schon geärgert darüber, dass es in Burgund oder anderswo so viele Weine gab von denselben Familienmitgliedern und es führte dann zu Konfusion. Ich wollte sozusagen einen eigenen Brand und bin dann irgendwann über den Namen gestolpert, in dieser ungarischen Schreibweise mit der C-Endung und als wir das Etikett entwickelt hatten damals, wussten wir, dass uns jeder fragen wird, wieso Moritz. Wir haben daraufhin einen Text engagiert. Der hat dann so eine vierseitige Story, 100% fake entwickelt. Also, und das fand ich dann sehr lustig, dass das eigentlich eine erfundene Geschichte war, wieso das Moritz heißt. Nur es war dann zu lang, es war zu mühsam und wahrscheinlich im Hinterkopf wollte ich dann auch nicht, obwohl es mir gefiel, der Ansatz, wollte ich es dann vielleicht auch nicht, dass die ganze Geschichte auf einer Erfindung beruht. Und heute merke ich aber vielmehr, dass Moritz für mich sowas ist wie eine Metapher für einen Lebensraum. Wir leben ja, wie gesagt, am Ende dieser alpinen Landschaft, also zwischen zwei großen europäischen, mitteleuropäischen Landschaften, dort, wo sozusagen die deutschsprachige Region im Osten zu Ende geht, wo die große slawische Welt beginnt mit diesem ungarischen Einschub. Also wir haben eine kroatische Minderheit im Burgenland und das ist so, jeder würde Moritz in Prima Vista als slawisch interpretieren. Und tatsächlich ist es die alte ungarische Weise des deutschen Namens Moritz. Also somit ist es so eine Metapher für einen Lebensraum für mich geworden. Und das ist eigentlich sozusagen nach 20 Jahren Arbeit damit ist mir bewusst geworden, wieso es eigentlich Moritz heißt.
Deswegen. Für alle, die bis jetzt immer Moritz oder Morik im Lokal bestellt haben, es heißt Moritz.
Aber für mich ist es okay. Mittlerweile, am Anfang war ich bemüht, es auszubessern. Für mich ist es total okay. Die Leute können sagen, wie sie wollen. Solange sie sich den Brand merken, und die Flasche Wein bestellen und dann auch noch begeistert sind darüber, ist es alles okay. Dürfen Sie sagen, wie Sie wollen.
Super. Den ersten Wein, den wir jetzt trinken, habe ich als Überraschung mitgenommen. Natürlich gefragt, ob das passt. Ist von deinem Bruder Heinz, der jetzt das Familienweingut führt, Felich in Apetlon, also auf der Ostseite des Sees. Welschriesling 2018. Mhm. Du bist da raus 2001, 2002.
Ja, eigentlich Ende 90, Anfang Ende 2000. 90. Es war nicht ein bestimmter Tag, sondern es war so ein bisschen schwimmend. Ja, ich mag Weißriesling. Vor allem waren wir von Anfang an bemüht, Weißriesling zu machen, die durchaus burgenländisch sind. Und das ging zwar ein bisschen jetzt komisch, aber aus der damaligen Perspektive betrachtet hat das schon eine Gültigkeit, weil wir, ich glaube 88 war der erste Wein. Das war der erste Wein, wo wir so ein bisschen beteiligt waren, mein Bruder Heinz und ich. Und dann mit 89 gab es dann eine Bärenauslese vom Traminer und dann gab es den Chardonnay, wo wir uns allerdings nicht durchsetzen konnten. Den hat sich mein Vater dann als Restsüß eingebildet und so ausgebaut. Und 90 war dann der erste Tiglat, also im Fass vergorener Chardonnay. Und dieser 88er Weißriesling war so ein Wein, das war für mich das erste Bewusstsein dafür, was das eigentlich sein kann. Und das war ein burgenländischer Wein, weil er erstens nicht jetzt mit 15 km/h, sprich, was ist das?
In Öxle umgerechnet?
Ungefähr.
Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
So ungefähr, ja, genau so viel. Also um dieses feine, duftige, das, was sozusagen als steirischer Weißriesling damals auch präsentiert wurde, der sehr erfolgreich in Österreich war. Nach dem Weinskandal, das muss man auch noch sehen, da wollte man knochentrockene Weine haben, die Frische und Fruchtigkeit transportierten. Und das war ein Wein, der ein bisschen mehr Körper hat, also ein Wein, der Substanz darstellt, ein Wein, der ein bisschen höher im Alkohol ist, also das hat dann 12,5 gehabt oder so. Und dann Wein, der aromatisch in eine ganz andere Richtung ging. Und das hat mir eigentlich immer gefallen. Wir haben in Apelon immer Wein gemacht, so wie es mein Vater auch gemacht hat, ohne Zusätze, spontan vergoren. Das war aus der Zeit heraus. Gar nicht so, weil damals diese Naturweinbewegung ein Thema war, sondern weil damals die älteren Winzer genauso gearbeitet haben. Also bevor die Industrialisierung im Weinbau im Burgenland zumindest massiv einsetzte. In Bordeaux hatten wir Ende der 80er Jahre schon die ersten Umkehr-Osmose-Experimente und so weiter. Also da ging die Uhr anders.
Curlys Weinwörterbuch.
Umkehr-Osmose.
Super.
Curly Wein, das Wörterbuch.
Umkehr-Osmose. Die Umkehr-Osmose ist ein Verfahren in der Weinproduktion, bei dem durch eine halbdurchlässige Membran Flüssigkeit von einer höheren Konzentration an gelösten Stoffen in eine Flüssigkeit mit einer niedrigeren Konzentration gepresst wird. A.k.a. Wasser wird aus dem Wein entfernt, um ihn zu konzentrieren. Wozu das ganze Laborgedöns? Um unerwünschte Inhaltsstoffe wie zum Beispiel überschüssige Säure, Wasser, Alkohol oder Farbstoffe aus dem Most oder Wein zu entfernen oder um die Süße und Konzentration des Weins zu erhöhen. Nice. Grundsätzlich gehört die Umkehrosmose zum Instrumentarium von Sachen, die Weingüter mit Anspruch auf natürliches Arbeiten eher nicht machen. Labor-Curly, over.
Aber das ist ja super, dass es jetzt so ein bisschen ein Welschriesling-Comeback gibt quasi, oder gerade Welschriesling ist gerade super en vogue überall oder ja, in den cooleren Weinbars vielleicht. Und bei dir war die Überlegung, 88, 89 sowas anzusetzen. Ne? Und das genau, ist schon wieder irgendwie ein bisschen lustig, dass man der Zeit auch ein bisschen voraus ist. Ne? Wenn es vielleicht auch gar nicht, weil damals waren ja schon, ich kann mich erinnern, so 90er, ein bisschen später, ich bin noch nicht so alt, ich werde bald älter. Aber dann war ja dieser die klassische steirische.
Bald älter werden?
Ja, dieser klassische steirische Stil immer. Das ganz leichte, säurige. Und das war halt.
Das war das, was den österreichischen Weinstil prinzipiell geprägt hat. Auch also sozusagen das leichte, frische, trockene. Das war sozusagen die Reaktion, der Pendelausschlag in die andere Richtung neben dieser unfassbaren Süße und Tat, die dann diesen Weinskandal auch entwickelt hat oder auf der Basis der Weinskandal basierte. Da wollte man sicher sein, da wollte man etwas anderes haben. Und das hat sich bis heute bis zu einem gewissen Grad noch ist es noch zu sehen. Aber ich fand, also wir haben ja in Apelon, wir haben ja relativ viel mit der Rebsorte Chardonnay gearbeitet, aber auch weil sie da war, weil wir beide Weingärten hatten und die Auseinandersetzung habe ich gesucht in einer Art und Weise, wie ich es heute in Weinbaugebieten à la Burgund gesehen habe. Das war für mich die Faszination. Ich wollte wissen, wie schmecken Weine, von der die Welt behauptet, dass sie große Weine seien. Wie schaut das aus und warum schmecken die so? Und die haben mich damals aufgemacht und bin relativ viel gereist in diese Weinbaugebiete, um zu sehen und zu lernen. Und meine Konklusion war eigentlich, dass die großen Weine vor allem sich unterscheiden von allen anderen, dass sie nicht sozusagen im Gleichklang mitlaufen. Diese Phase kam dann erst später, also 15 Jahre später in Europa oder in der ganzen Welt. Aber damals war es nur ganz eine klare Unterscheidbarkeit, also eine Distinktion, die, so wie sie Franzosen nennen, die Grandezza eines Terroirs darstellen. Und für mich war der Schluss dann, dass wir eher auch mit einheimischen Rebsorten arbeiten müssen, dass wir das machen, was uns ausmacht und nicht das, von dem wir glauben, dass die Menschheit das von uns erwartet. Das ist ein Trugschluss. Und daher Welschriesling. Nicht nur Chardonnay, sondern vor allem auch Welschriesling. Und wir haben da Experimente gemacht, Welschriesling in kleinen, gebrauchten Barrique-Fässern auszubauen, zu vergehren und auszubauen. Blend mit Neuburg gab es dann, Wein der Isvitesfeld. Also das ist das, was mich persönlich fasziniert hat. Und das hat wahrscheinlich auch sozusagen, das war die logische Konsequenz, dann, wenn man Rotwein machen will, dann muss es blaufränkisch sein. Mhm. Und nicht, wie es damals ganz groß wurde, nicht Cabernet, nicht Merlot, nicht Syrah, nicht Nebbiolo, all das, von dem wir glaubten, wir müssen das jetzt ins Burgenland holen, um dann etwas zu machen, so ähnlich wie halt in der Toskana Super Tuscans, die so ein bisschen ein Verschnitt von einer Bordeaux-Stilistik waren, die aber unter ganz anderen Vorzeichen in Italien passierte es hierzulande, im Burgenland in dem Fall. Für mich war es ganz glasklar, sozusagen die Unterscheidbarkeit zu betonen, das, was uns ausmacht, darzustellen. In der Überzeugung, auch das musste ich erst lernen, dass wir auf uralter Weinkultur fußen im Burgenland, die aber nicht ersichtlich war. Und das Burgenland, selbst die Burgenländer haben das nicht mehr so dargestellt. Also wenn du halt einen Abriss über die großen Lagen Österreichs liest, kommt das Burgenland nie vor. Aus einem ganz einfachen Grund, das Burgenland war historisch betrachtet nie Teil Österreichs, sondern Teil Ungarns. Aber das steht halt nirgends. Und trotzdem ist Burgenland innerhalb der österreichischen Weinbauregionen etabliert. Also das sind ein paar so Kleinigkeiten, auf die man dann aufmerksam wird und verstehen lernt, wieso das jetzt nicht historisch zu den großen Lagen zählt in Österreich. Und für mich war das ganz wichtig in der Wegbereitung, im Suchen, im Forschen, was können wir machen. Also für mich war es dann ganz klar, wir müssen hinausgehen, müssen selber unsere Erfahrungen sammeln, müssen selber unsere Geschichte neu schreiben. Wir müssen selber aufmerksam werden auf das, was wir machen. Und diese ganze Geschichte hat jetzt im letzten Jahr dazu geführt, dass wir erstmalig mit dem Jahrgang 2019 Lagenweine in Luxemburg abgefüllt haben und auch auf den Markt gebracht haben.
Da kommen wir ja später noch dazu.
Genau.
Aber weil wir Profis im Verkosten sind und jetzt so ein bisschen eine Zeitreise machen, wäre es vielleicht ganz smart, jetzt nach dem Welschriesling aus Abedlon gleich den 18er Luxemburg Alte Reben zu probieren, weil dann hätten wir so ein bisschen...
Das andere Glas?
Ja, das...
Aber eine Sache wollte ich noch fragen. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, so diese burgenländische Identität mehr oder weniger zu bewahren beziehungsweise nach außen zu tragen, oder? Warum heißt es dann Riesling? Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Ich weiß, wir hatten das schon im Weinwörterbuch.
Welschriesling.
Ja, also. Warum? Ich meine, warum hat man dann nicht einen anderen Namen genommen ursprünglich? Weil ich denke mir so, okay, ich nenne ja auch jetzt nicht einen Wein Brandenburg-Traminer gefühlt. Also das irritiert mich so von außen einfach, weil ich so dachte, warum?
Also vielleicht zwei Dinge. Das eine ist, dass es ja nicht nur Riesling heißt, sondern es heißt Welschriesling. Und ja, die Rebsorte ist vor allem verbreitet in all diesen ehemaligen östlichen K&K-Ländern. Also es gibt es in Mähren, es gibt es ein bisschen in Slowenien, es gibt es in Ungarn sehr stark und es gibt ihn in Slowenien und ein wenig in Italien. Und Olas ist das ungarische Wort, also Olas Riesling ist das ungarische Wort für Welsch Riesling und im Slawischen, ich glaube in Slowenien heißt er dann Laski Riesling, wenn ich mich richtig, oder in Slowakei, also im Slawischen nicht so gut. In Italien heißt er auf jeden Fall Riesling Italico und das Welsche ist sozusagen in der Sinnbedeutung, heißt es so viel wie fremd oder italienisch in dem Fall. Und das ist auch, auf Ungarisch heißt Italien Olasorajak, wenn ich das jetzt sicher falsch ausspreche. Also Olas steht für Italien auch. Der italienische Riesling, also der Welsche, der Riesling, der von der anderen Seite der Alpen kommt. quasi. Wahrscheinlich mit dem Riesling wollte man signalisieren, dass er Parallelen hatte, Reifezeitpunkt, vielleicht auch die Traubenform, whatever. Aber tatsächlich ist es so, dass es zwei völlig unterschiedliche Rebsorten sind. Und für mich, um zum Weißriesling noch was zu sagen, für mich ist der Weißriesling sowas wie Aligoté ist in Burgund auch wieder entdeckt worden. Und ich mag die Rebsorte. Hat was, vielleicht einen Touch rustikaleres als der Chardonnay, aber ist auch in der Lage, diese wunderbaren Böden zu transportieren, diese Spannung, die das mitgibt in den Wein. Und das kann der Weißriesling auch. Und wenn man das sozusagen als Bild das im Kopf verorten will, dann ist es sowas wie, ist der Weißriesling für uns sowas wie der Aligoté im Burgund. Die große Rebsorte im Burgenland oder in diesem ganzen pannonischen Raum ist und war immer eine Rebsorte namens Furmint, die jetzt Gott sei Dank wieder sowas auch bei uns in Österreich sowas wie eine Renaissance erlebt, in Ungarn immer da war. Das war die große Rebsorte, die Basis für den Tokajer bildete.
Was glaubt ihr, warum so viele Rebsorten wieder zurückkommen oder so eine Renaissance haben? Weil die Leute wieder Lust auf Abwechslung haben oder einfach, weil das so generationmäßig, wenn es neue Leute wieder die Weingüter übernehmen und dann sagen, sie wollen was anderes probieren? Weil das hast du jetzt gerade ein paar Mal erwähnt, dass Sorten wieder zurückkommen, die eigentlich so
also ich glaub, out waren. Ich weiß ja gar nicht, ob man das am Markt überhaupt so sieht. Der braucht ja immer ein bisschen länger und wehrt sich ja auch oft gegen unsere Geschmacksbilder sozusagen. Aber ich glaube, A ist es so ein bisschen das Geschmacks- und Trinkprofil. Ich glaube, gerade wie Sommeliers oder Winzer oder keine Ahnung, Leute, die sich mehr mit Wein befassen und auseinandersetzen, trinken jetzt wieder irgendwie gern nicht unbedingt Aromarebsorten, sondern Rebsorten, die Herkunft sehr gut transportieren können. Und ich glaube, sehr viele setzen sich auch wieder ein bisschen mit der Geschichte auseinander. Was war da? Warum war es da? Warum schmeckt so, wie es dort zum Schmecken hat oder wie es dort schmeckt? Und das ist, glaube ich, ein bisschen so diese Renaissance-Alter, ein bisschen in Vergessenheit geratener Rebsorten.
Genau. Ich glaube, dass es so zum Teil einer gewissen Sehnsucht entspricht und auch als Gegenreaktion, also so wieder dieser Pendelschlag in die andere Richtung in den 90er Jahren, wo wir eine ganz große Uniformierung erlebt haben in der Weinbranche. Also ich kann mich erinnern an einen geselligen Abend im Kreise von vielen Winzern in der Schweiz, in Bad Ragaz, da gab es doch dieses Weltweinfestival, so alt bin ich schon, das gibt es schon länger nicht mehr. Und da saßen viele sehr bekannte, heute bekannte Winzer und wir haben dann ganz viele Weine geöffnet und irgendwie war das dann sozusagen die Quintessenz war, dass wir die Weine jeder für sich einmal rund um den Planeten geschickt haben, weil die Weine nicht mehr zuordnenbar waren. Das ist ja das Spannende auch, wenn Weine sozusagen etwas vermitteln, eine Story erzählen, für sich stehen und sich unterscheiden von anderen. Das ist die Faszination. Und das ging ein wenig verloren in diesen 90er Jahren. Das ging Hand in Hand mit dieser großen Industrialisierungswelle, mit allen möglichen Technologien, die Einzug hielten. Ob das Hefen waren, ob das sonstige Zusätze, massenhaft Zusätze sind. Also so wie in unserem ganzen Leben hat die Industrialisierung enorm blass gegriffen, auch in dieser Branche. Und dieses Rückbesinnen ist meines Erachtens in dieser Sehnsucht nach dem geschuldet, dass wir einfach noch viel mehr anbieten können. Und gerade Europa hat so eine unfassbare Komplexität an Weinbauregionen, an kleinstrukturierten Weinkulturen, die so eine große Faszination ausüben und die jeder für sich in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen. Und das ist es am Ende, was sozusagen die Faszination Wein darstellt. Das ist es, was uns seit Jahrhunderten an Wein auch begeistert, nicht nur als Getränk. Und es ist am Ende des Tages, so schnell das ging, es ist just a drink. Aber wenn man will und wenn es dann richtig gemacht wird und mit der nötigen Musse, ist es einfach ein Inspirationsmittel, das uns begeistert. Und das wollen wir darstellen.
Was hat dich damals so begeistert an Lutzmannsburg, als du einen Platz gesucht hast?
Es gab, erst einmal haben wir dort ganz viele uralte Rebstöcke gefunden, Blaufränkische Rebstöcke. Das ist das, was ich gelernt habe, was ich vorher ausgeführt habe. In Regionen, wo ich gern war, Biermont, Burgund, also dort, wo Menschen vielleicht ein bisschen sturer waren, ein wenig, vielleicht gar nicht rückwärts gerichtet, aber bei sich waren, die bäuerlich strukturiert waren, die sozusagen von den Betriebsstrukturen so ähnlich waren wie bei uns. Monocépage, wie die Franzosen sagen, also ihre großen Weine waren in der Regel aus einer Rebsorte gekeltert, Nebbiolo, Pinot Noir. Und da gab es die Bezeichnung wie Vigne, alte Reben. Also das war dann sozusagen ein zusätzlicher, neben der Klassifikation der Lagen und so weiter, war das eine zusätzliche Attributierung, die dem Wein besonderes Qualitätsmerkmal zusprach. Und in der Tat ist es auch so, dass alte Reben dann dem Wein ganz anderen Charakter vermitteln können. Das heißt, die haben eine andere Tiefe, die haben eine andere Länge, die haben eine andere Säurestruktur, die Gerbstoffqualität ist eine andere. Also die sind in der Lage, etwas darzustellen, das ausschließlich dem Alter und der tiefen Verwurzelung dieser Reben gedankt ist. Und das ist etwas, und das ist eines der schönen Dinge dabei, das kann man nicht industrialisieren. Das musst du haben oder das hast du nicht. Und das gab es in Lutzmersburg. Zweitens gab es eine schöne Geschichte zu Lutzmersburg, dass viele Menschen, die ich kannte und auch andere von denen, die behauptet haben, dass Lutzmersburg ganz außerordentliche Weine in der Lage war herzustellen. Das ist ein ganz kleines Weinbaugebiet, das sich auf einem kleinen Plateau, das sich ausgeformt hat auf einem urzeitlichen Vulkan, ganz viele unterschiedliche Schichten aufsedimentiert haben und das dazu führte, dass das Terroir unique ist, also das ist kaum vergleichbar mit irgendwas anderem im Burgenland. Und dass die Menschen vom Lutzmersburger Rotwein immer in den höchsten Tönen sprachen. Wenn ich richtig informiert bin, ist es auch so, dass der Lutzmersburger, das Lutzmersburg immer mehrheitlich, also größtenteils mit Rotwein bepflanzt wurde. Also anders als in anderen Teilen des Mittelburgenlands, wo eher ein größerer Teil Weißwein war. Also es ist eine Summa summarum, es war eine komplexe Geschichte, die dahinter steckte. Und ich habe mir das dann irgendwann einmal angesehen und war fasziniert von dieser Landschaft, die ganz nicht wirklich spektakulär ist. Sozusagen auf diesen allerletzten Hügel schaut man dann nach Osten in die tiefe Ebene und an klaren Tagen sieht man die Vulkankegeln von Somlo und vom Balaton. Mhm. Und das ist das, was ich aus dem Seewinkel, aus dem Schauen, während ich im Seewinkel noch war, gelernt habe. Man schaut so von der Ebene hinüber über den See auf die letzten Hügeln. Es war ein bisschen die Sehnsucht vielleicht auch nach diesen Hügeln. Nicht nur in der Ebene, sondern auch in diesen Hügeln Nachschau zu halten, was sie verbergen. Und von diesen Hügeln im Rusterhügelland, beziehungsweise dann im Mittelburgenland, kann man sozusagen, bin ich dann mehr oder weniger von einem Hügel zum nächsten Hügel gewandert. Also von der Ebene des Seewinkels hinüber über den See zu den Ausläufern der Alpen nach Somlo, Balaton und dann nach Tokaj. Und wo uns die Reise halt noch hinführen wird.
Und hast du damals, also 2001, als ihr das Projekt gestartet habt, ich meine, wie wir die Welichs kennen oder ich, ihr seid ja ausgestattet mit relativ viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, aber wenn man dann Wein, Rotwein, Burgenländischen so anders macht, als alles, was damals viel Punkte bekommen hat oder erfolgreich war, weil wir sprechen jetzt, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen es, es war mehr oder weniger gerade Bordeaux-Stimmung. Es gab, Blaufränkisch war immer so der Begleiter in großen Cuvées, wie Merlot zweigelt ein bisschen Blaufränkisch oder Merlot Cabernet Blaufränkisch. Wenn du dann sagst, du machst jetzt den Wein sehr strukturiert, weniger Holz, mehr Säure, super viel Gerbstoff. Also Blaufränkisch an sich ist ja jetzt kein Schmeichler. Das ist ja eine rustikale, sehr, sehr tolle Rebsorte, also rustikal im positiven Sinn. Und wie ist das dann? Ich meine, hat man da einen Plan B oder sagt man geht doch jetzt, ja, du bist der Sturkopf, aber...
Ja. Nein, ich weiß gar nicht. Ja, mache ich sagen, ich bin stur, ja. Selbstbewusst, ja, keine Ahnung, alles nur Show. aber ich glaube nicht, dass Blaufränkisch eine rustikale Rebsorte ist, wenn ich da widersprechen darf. Ich weiß, was du meintest, dass... Und jede große Rebsorte, wenn die Erträge hoch sind und wenn man nicht den entsprechenden Zugang findet, dann wird sie rustikal. Also wenn du ein Cabernet Sauvignon mit 7000 Kilo oder 10.000 Kilo am Hektar halb unreif erntest, dann werden die Gerbstoffe auch ruppig und rustikal sein. Also deshalb glaube ich, dass der Blaufränkische, das habe ich vermeintlich gesehen, ich wollte Nachschau halten, ich wollte wissen, wie es ist. Ich wollte wissen, ob diese Rebsorte in der Lage ist, gewisse Dinge zu transportieren. A, ob sie in der Lage ist, bestimmte Aromen, die vom Ort abhängen, darstellen zu können. Das war immer ein ganz starkes Argument für große Rebsorte. Kann diese Rebsorte Terroir transportieren? Kann diese Rebsorte Herkunft abbilden? Das wollte ich wissen. Natürlich gab es Winzer damals, die in den verschiedenen Regionen gearbeitet haben, aber das waren verschiedene Winzer. Ich wollte es einfach so ganz pur haben. So wie ich es gelernt und so wie ich es gesehen habe und so wie ich es mir eingebildet habe. Für mich waren die spannendsten Weine immer die, die ganz pur dargestellt wurden. Also das, wir haben begonnen, wir haben das von alten Rebstöcken mit niedrigen Erträgen, ohne neuen, ohne viel neues Holz, lange auf der Hefe, also eigentlich gegen die damalig herrschende Lehre der Önologie gemacht, in einer sehr althergebrachten Art und Weise, um Auskunft zu bekommen. Was kann die Rebsorte? Was kann die Rebsorte auf diesem Terroir? Deshalb haben wir dann im Jahr drauf, das war eins, war der erste Jahrgang in Lutzmersburg, und deshalb haben wir 2002 auch in Neckenmark begonnen und dann 2007 später in Zagersdorf und so weiter, um zu sehen, ist diese Rebsorte in der Lage, unterschiedliche Böden, unterschiedliche Mikroklimata abzubilden. Und das war sozusagen die Quintessenz der Aussage. Erstens, dass es sehr wohl in der Lage, ganz massiv in der Lage ist. Zweitens, dass nichts Rustikales mehr da ist. In dem Moment, wo man versucht, wie ein altösterreichischer, ein österreich-ungarischer Autor, der György Sebestyén mal geschrieben hat, wenn der Winzer nicht mit der Arbeit und mit der intensiven Beschäftigung geizt, dann kommt auch etwas heraus, nicht mit der Pflege geizt, dann kommt auch etwas raus. Und das ist auch herausgekommen dann. Das ist dann so wahr, dass die Rebsorte Gerbstoff hat, dass die Rebsorte Säure hat, auch wenn sie jetzt von niedrigen Erträgen und alten Rebstöcken, das ist Teil der Charaktereigenschaft dieser Rebsorte. Aber das ist so, es gibt so viele Rebsorten, die das auch haben. Die Weine aus dieser Gegend, auf Basis dieser Rebsorte, müssen reifen. Also ich sage dann immer dazu, und das mag vielleicht auch dann dem Selbstbewusstsein, von dem du gesprochen hast, aber auch auf Erfahrung basierend geschuldet sein. Wir nehmen genauso wie andere berühmte Herkünfte, ich nehme dann immer einen Namen aus Burgund, den alle kennen, wir nehmen dasselbe in Anspruch. Unsere Weine müssen reifen. Unsere Weine müssen 10, 15, 20 Jahre reifen, um das auszuspielen. Das ist das, was die Industrie versucht zu faken, indem sie dann Weine macht, die in der Jugend schon süß sind und alles herzeigen. Nur das große Erlebnis, das man haben kann mit einer gereiften Flasche, flaschengereiften Wein, der so gemacht ist, das ist nicht zu faken, das ist aber ein großes Erlebnis. Und das versuchen wir darzustellen. Und das ist für mich auch der einzige Weg, um eine große Weinbauregion wieder zurück ins Spiel zu bekommen. Du kannst nicht nur mit Industriewein, das ist ein Teil der Geschichte, das wird es auch geben und das ist fair enough, es gibt einen Markt dafür, aber es ist nicht my cup of tea. Ja. Was wir wollten, ist, wie gesagt, Nachschau halten, um zu lernen, um zu sehen, was ursächlich da ist und wo es der Weg hinführen kann.
Und wenn ich in den Wein reinkoste, ist sehr viel da, nicht? Also 18 ist ja immer, ich nenne es oft ein für mich Scheißjahr, aber ich muss sagen, dass die 18er Blaufränkisch im Moment gerade eine Phase haben, die unglaublich betörend und sexy ist. Das sind super offen, im Gegensatz zu jetzt den 17ern. Mm. Ich habe jetzt gerade viel verkosten dürfen, weil ich auf der Prowein so eine Leiterberg-Masterclass leiten darf. Und da habe ich mich bewusst, da hat mir jeder 17, 18, 19 geschickt. Und ich habe dann alle probiert auch und hatte natürlich das Bild, du nimmst entweder 17 oder 19. Und 18 war immer der mit einem Punkt mehr am Papier bei mir dann, weil es gerade echt offen ist und super da ist. Und wenn du den Wein auch anständig gepflegt hast, glaube ich, übers Jahr, hast du auch genug Säure, Zug und Struktur, damit das nicht irgendwie plump ist und zerfällt. Mhm. Und das hat der Wein schon. Also 2018 Lutzmannsburg, alte Reben trinken wir übrigens gerade.
Mhm. Ja, ich kann dem, das stimmt so, wie du das ausführst, aber es war natürlich, so wie du sagst, die Hausaufgaben mussten gemacht werden. Das war, seit ich mich erinnern kann, die früheste Ernte und was ältere Kollegen behaupten, das hatten sie auch nie. Wir hatten die Ernte 2018 mit Blaufränkisch am 28. September beendet in Lutzmersburg. Das war, glaube ich, derselbe Tag, an dem wir dann 2019 auch ein reifes frühes Jahr die Ernte begonnen haben. Also das war 2 Wochen vorher. Und es geht in Mitte September, Beginn der Blaufränkisch-Ernte quasi, und das ist extrem früh. Mhm. Das heißt, das ist natürlich wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit einfach dieser klimatischen Veränderung geschuldet, die alles andere super ist im Weinbau. Das verändert ganz viel. Das verändert ganz viele Situationen, Strukturen, Bedingtheiten. Und eines der großartigen Dinge bei Blaufränkisch ist die lange Vegetationszeit, die er hat. Also spätreifende Rebsorte. Und die Herbst, die pannonischen Herbste sind großartig. Also wir haben das Glück, dass wir relativ trockene, schöne Herbsttage haben, mit durchaus sehr kühlen Nächten. Das heißt, das prägt sozusagen die Aromatik. Und das war 18 halt dann ein bisschen schwieriger. Und das heißt, man musste am Punkt ernten. Wir sind wirklich gelaufen, um das rechtzeitig hereinzubekommen. So, jetzt muss man natürlich wissen, um großen Rotwein herzustellen, braucht es nicht nur reifes oder überreifes Traubenmaterial, was teilweise gang und gäbe ist, sondern wir versuchen, einer Rebsorte wie Blaufränkisch so zu begegnen, dass wir die Dinge auf den Punkt geerntet haben wollen. Also, und wir reden wirklich von, also ich liebe es 5 Sekunden, wenn ich es mir aussuchen kann, lieber 5 Sekunden zu früh als 5 Sekunden zu spät zu ernten. Aber der Fokus liegt auf Sekunden und nicht auf Minuten, Tage. Was eine schwierige Herausforderung ist, aber das suchen wir. Weil sozusagen zu spät geerntet bringt überreife Aromen, es verfälscht das ganze Aromenbild. Zu früh geerntet bringt unreife Gerbstoffe, ein Missverhältnis zwischen Säure und Tannin. Das kann man alles heutzutage, oder zumindest die Industrie verheißt dir, dass du das alles im Keller reparieren kannst. Das wollen wir aber nicht, weil wir noch immer versuchen, Nachschau zu halten, weil wir noch immer lernen wollen, weil wir noch immer sozusagen das, was ursächlich und substanziell da ist im Burgenland, darzustellen. Und das, was da ist, davon sind wir jetzt nach 20, 30 Jahren Arbeit in dem Land massiv überzeugt. Nicht nur ich, sondern es gibt eine ganze Reihe an ganz vielen jungen Winzern, die sozusagen in dieselben Fußstapfen treten. Und das ist eine großartige Geschichte. Aber es gibt auch viele alte, die oder auch arrivierte Betriebe, die sehr überzeugt davon sind, das zu tun. Vielleicht waren die Mittel, mit denen sie gearbeitet haben, ein bisschen ablenkend. Ich glaube, dass man mit einer... Ich bin noch immer fest davon überzeugt, dass man mit einem... an einen Bordeaux-Blend oder einen Super-Tuscan-Blend angelehntes Aromenspiel in einem burgenländischen Rotwein nicht in der Lage sein werden, das herzuzeigen, was uns ausmacht. Das, was uns ausmacht, ist ganz etwas anderes. Wir sind ein kühles Rotweinland noch immer, trotz Jahrgängen wie 18 oder 2003. Und es gibt so ganz wenige Rotweinregionen auf diesem Planeten, die in diesem kühlen Klimakontext noch sind. Also späte Ernte, ganz viel an kühlen Aromen noch hineinbekommen. Und dann noch mit einer eigenständigen Rebsorte, wie wir heute mehr und mehr wissen, und wie uns heute auch die Journalisten und Rezipienten in der ganzen Welt bestätigen, so eine große Rebsorte haben, die eine ganz große Geschichte auch hatte, aber eine Geschichte, die größtenteils hinter dem Eisernen Vorhang stattfand. Wir sind hier in Berlin, und die Berliner wissen, wovon ich spreche. Das heißt, das war ganz schwierig. Da war Weinkultur, es ist zwar noch da, aber mit einem 5-Jahres-Plan kannst du keinen großen Wein machen. Das ist zwar weiter Wein gemacht, das ist weiter Alkohol produziert worden auf Basis von Trauben, aber die Grandezza dieser Herkünfte ist nicht dargestellt worden. Und das versuchen wir jetzt heute mit einem anderen Projekt, das wir haben, das Hidden Treasures-Projekt, ein wenig mehr unseren geneigten Trinkern beizubringen.
Aber wenn du sagst, 5 Sekunden machen was aus, wie bestimmst du den Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt ist genau die richtige Sekundenanzahl?
Das ist eine wahnsinnig gescheite Frage. Ernsthaft?
Nee, weil es sich so anhört, als ob es schon wirklich um eine Stunde oder um den Tag wirklich geht.
Ja, oftmals geht es um den Tag, ja. Also es geht nicht um Sekunden natürlich.
Ja,
also, aber es geht dann schon oft um den einen oder anderen Tag. Und wir versuchen uns den Erntezeitpunkt mit unseren Sinnen festzulegen. Ich finde, Wein ist ein Produkt, das mit Sinnen genossen werden muss, logisch. Aber es ist ein Produkt, so verstehe ich, dass das auch mit seinen Sinnen produziert wird. Also unsere Recherche, wann wir ernten, machen wir ausschließlich über unsere Sinne. Also wir schauen, wir riechen, wir schmecken. Wir kosten die Trauben, wir sehen, wie die Blätter ausschauen, wir sehen, wie das Stielgerüst ausschaut, wir sehen, wie die Kerne aussehen. Aber das ist nicht nur das eine oder andere Parameter, das entscheidend ist, sondern es ist ein Zusammenschau aus all diesen Dingen. Und letztlich entscheidest du auch ein wenig aus dem Bauch heraus. Logisch, du hast gewisse Eindrücke, aber am Ende des Tages ist es so eine Mischung aus dem. Und wir entscheiden uns und sagen, wir ernten diese Parzelle jetzt. Oder wir warten mit dieser anderen Parzelle noch ein paar Tage, weil ich glaube, dass das noch gut sein wird. So versuchen wir zu arbeiten. So, glaube ich, ist man in der Lage, die Essenz einer Herkunft darzustellen. Und ich denke, diese neue Bewegung, diese neue Idee, dieses neue Hinwenden zu kleinen Regionen, zu Rebsorten, die obskurer sind, also weniger bekannt sind, nicht geläufig sind, dass das ein ganz starker Trend ist und das ist ein guter Trend, weil es sozusagen Vielfalt darstellt. Und genau diese Vielfalt brauchen wir in der Weinwelt. Wenn das verloren geht, verlieren wir ganz viel von unserem kulturellen Erbe. Ich betrachte Wein als großes Kulturgut. Davon bin ich überzeugt. Und ich habe mal gesagt, die Natur von Wein ist Kultur. The nature of wine is culture. Und nicht umgekehrt. Das heißt, das ist etwas, was von Menschenhand gesetzt wird. Der Mensch ringt der Natur etwas ab, entscheidet ganz viele Dinge, wann er was wie macht. Und das ganze Ding ist der Natur ausgesetzt. Und diese Wechselwirkung aus bewussten Entscheidungen und dem Einfluss der Natur, den wir ganz bewusst natürlich auch in Kauf nehmen, den wir auch nicht korrumpieren wollen, lässt dann Produkte entstehen, die eben jedes Jahr anders sind. Und das ist die große Faszination und die Spannung auch dieses Produkts. Und da gibt es im Jahrgänge wie 2018, die, wenn man es richtig gemacht hat, und das ist immer eine Annäherung, das richtig machen, Wein machen, hat ganz viel mit Antizipation zu tun, weil du oft gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Also du machst einen Rebschnitt, du machst Laubarbeit, du setzt Schritte im Weinberg, sozusagen antizipierend, was auf dich zukommen wird. Natürlich mit einer entsprechenden Erfahrung und so weiter, ganz klar, aber das macht Wein in Summe aus. Und wir gehen jetzt auf eine kleine Weinreise durch Europa, Willi. Ich sehe, was du dir da
eingeschränkt hast. Ich habe vorher noch eine Frage, weil ja. Ich will dann das erste Glas allein genießen. Du hast. Mit wem tauscht man sie dann aus? Ist das dann ein internationaler Austausch, ob der Wein nicht was taugt, das weißt du ja selber, weil du schon genug in deinem Leben probiert und verkostet hast und du ja weißt, was vermeintlich großer Wein ist. Aber redet man damit Leuten international, wie du vorher gesagt hast? Ich meine, ich habe so Geschichten gehört, dass du gern mit Jean-Marc Rouleau abhängst oder mit den Schafs oder so irgendwie, ein bisschen Skifahren etc. Nein, aber ist das... Redet man dann mit denen
über... What's that?
Ja, erzähl einmal. Erzähl aus der Vergangenheit einen Schwenk.
Na, erzähle ich vielleicht eine Geschichte, und das ist ganz interessant, weil das hat auch begonnen hier in Berlin ein wenig. Das ist dem Stuart Bigot hat das damals initiiert, und das war so eine Runde aus Winzern. Wir haben uns dann jedes Jahr irgendwo anders getroffen, und ich war so ganz jung damals, und die Winzer waren teilweise sehr bekannt oder weniger bekannt, und das erste Treffen fand statt in Karlstadt beim Weingut Kölner Ruprecht mit dem Bernd Philippi, und da war der Ernie Losen dabei und der Marc Reidenweis aus dem Elsass war da und dann der Dirk Niebort kam ein Jahr später dazu und der Daniel Gantenbein, der Louis Grach und ich sind gemeinsam aus dem Burgenland da hochgefahren und was gar nicht mehr noch. Also eine ganze Reihe an Leuten war und wir haben halt Wein verkostet ein Wochenende lang zu unterschiedlichen Themen. Und das Interessante war, das war so für mich eine erste große Initiation auch in diese Weinwelt berühmter Namen. Und da geht man natürlich mit großen Ohren und mit leuchtenden Augen hinein und hört und staunt und schaut. Und was ich dann gelernt habe, ist, dass es so unterschiedliche Facetten gibt. Jeder dieser genannten Persönlichkeiten hat sich in seine jeweilige Richtung entwickelt. Und so wie ich dann meine Richtung auch genommen habe. Und ich habe dann durch Zufall und durch was auch immer, und man lernt halt Menschen kennen, die ein Produkt machen, das einem nahe steht, das einem berührt, und man will Hintergründe wissen. Und so kommt es zu so Begegnungen, und gerade so Leute wie Jean-Louis Jarre ist eine große Tradition da an der Nordrhone, einfach fantastische Weine macht, aber das ist keine Neuigkeit, das weiß jeder, der sich mit Wein beschäftigt, aber über das hinaus auch noch eine großartige Persönlichkeit hat. Und wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen auch darin, dass du große Weine mit einem starken Herkunftskontext eingebettet in dieses kulturelle Umfeld. Ich glaube, dass das auch viel Persönlichkeit fordert vom jeweiligen Produzenten. Und wenn diese Persönlichkeit vielleicht nicht da ist, oder wenn diese Persönlichkeit anders wäre, würden die Weine anders ausschauen. Sowohl Vater Gérard als auch Sohn Jean-Louis und so weiter, das ist einfach großartige Typen. Und wenn du den Jean-Marc Rouleau erwähnt hast, muss man auch nicht vorstellen, weil das großartige Weine, die alle für sich in einer sehr starken Tradition stehen, aber trotzdem bei sich blieben und sehr individuelle Weine machten und machen. Und das macht aus diesen Herkünften natürlich kommen ihren Fame außen.
Aber ist man da dann irgendwann auf so ein Label, dass man mit den
am Tisch sitzt, gegenseitig sich die Flaschen Wein aufmacht und der eine sagt dann, was ihm am anderen Wein irgendwie stört, nicht stört oder was er sehr gut findet, oder schickt man sich gegenseitig dann Kisten so zum Austausch, was der andere davon hält, oder schickst du ein paar Lutzmannsburger und kriegst ein paar Hermitage?
Ich sollte eigentlich, das haben wir schon länger ausgemacht, ich sollte es eigentlich machen, also mit dem Jean-Marc ausgemacht, dass wir uns gegenseitig einen Wein zuschicken und umgekehrt und mit anderen auch, und die Zeit läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Aber wie ist das?
Was es wird irgendwann so weit kommen.
Ja. War das schon mal so, dass du zum Beispiel jemanden noch nicht kanntest, einen Winzer, und die Weine mega gut fandest und dann hast du ihn kennengelernt und war irgendwie voll der Arsch und danach haben dir die Weine nicht mehr geschmeckt? Ich kenne das auf jeden Fall so aus der...
Ja, das gibt es vielleicht in der Musikbranche. In der Weinbranche gibt es sowas nicht. Also große Weine werden von großen Menschen produziert. Na, keine Ahnung. Müsste ich nachdenken drüber. Müsste ich nachdenken. Gibt es wahrscheinlich auch... Aber das liegt vielleicht in der Natur der Menschen, dass sie oftmals nicht in der Lage sind, einerseits den tieferen Charakter des Menschen sofort zu erkennen und ihn dann abtun als Arsch,
ja.
Weil er halt schwierig ist, weil er spröde ist, weil er sich nicht mitteilt oder nicht gleich öffnet und so. Das kann alles sein. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Eher nicht.
Müsste nachdenken, ich mein, drüber.
Und über die Jahre hast du ja mega Erfolg bekommen eigentlich. Ich meine, Jancis Robinson sagt heute Best Blaufränkisch on the Planet.
Die Frau hat Ahnung von meinem Weg. Nein, also ich meine ganz ernst, Jancis ist echt eine coole Frau. Wir haben uns jetzt im Dezember hatten wir in Westösterreich ein großes Blaufränkisch-Summit organisiert, weil wir auch mal Nachschau halten wollten, was so die Weinintelligenz, die Weinjournalisten dieser Welt zu dieser Rebsorte zu sagen haben. Und meine Mitorganisatoren wollten dann sozusagen den Titel mit Blaufränkisch eine große Rebsorte mit einem Fragezeichen versehen. Das konnte ich dann wegdiskutieren. Also
Ausrufezeichen.
Es wurde kein Fragezeichen hinten nachgestellt. Aber das war der Diskussionsgegenstand und es war eigentlich so unisono, dass das mit großer Begeisterung wurde das angenommen, wurde berichtet drüber, geschrieben drüber. Und es ist so wichtig, weil es ja der Parker hat, das ist der Robert Parker himself, hat das mal geschrieben in seinem Artikel über obskure Rebsorten. Und da hat er eben so neben ein paar Rebsorten aus dem Jura und so weiter halt auch den Blaufränkisch genannt. Und in der Tat ist es ja auch so. Das ist eine Nischenrebsorte. Wenn man es jetzt so, wenn man in Washington oder New York sitzt und es von da drüben betrachtet, wenn man in Mitteleuropa sitzt, schaut das ein bisschen anders aus. Aber wir leben heute in so einer westlich zentrierten Weinwelt oder frankozentristischen Weinwelt, wenn man so will. Das verändert sich jetzt ganz stark, weil ganz starker Fokus auf andere Regionen gelegt wird. Aber dieses mittel- und osteuropäische Weingeschehen, das einfach so uralt ist, wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und es ist wichtig, dass es zurückkehrt auf die Gaumen und ins Bewusstsein der geneigten Konsumenten. Und das wollen wir natürlich auch, weil wir erstens mit den Rebsorten arbeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass das eine große Rebsorte ist, weil wir es der Welt mitteilen wollen. Aber weil natürlich noch immer ganz viel Blaufränkisch im Burgenland irgendwo verendet, in dem Markt in Österreich, und das ist vielleicht auch wichtig festzuhalten, der in den letzten 20 Jahren in eine Richtung getrimmt wurde, die halt sehr Weine bevorzugt, die relativ schmerzfrei trinkbar sind. Und das ist fair enough, muss man dazu sagen. Also wir werden niemand bevormundet werden. Aber wenn wir von Weinkultur sprechen und wenn wir davon reden, dass wir große Weinkultur haben in Österreich, dann müssen wir uns auch dieser Weinkultur zuwenden und sagen, was ist ursächlich da und wie schmeckt es? Und ist es mehr als nur vordergründige, hübsche Holunderfrucht oder Erdbeerlikör, sondern es kann mehr sein. Und was ist es, was mehr ist? Und wie können wir das transportieren? Und das war die Arbeit der letzten 20 Jahre, war ganz stark geprägt davon. Und ich muss sagen, wenn ich heute Weinkarten irgendwo in einem Restaurant, einem guten Restaurant aufschlage, dann findest du heute zwei Seiten oder zumindest eine Seite Blaufränkisch. Früher, vor 20 Jahren, fandest du zwei Blaufränkisch und drei Seiten Cuvées. Und ich, nochmal, es ist mir nicht wichtig, ich will nicht gegen Cuvées wettern, das ist nicht mein Thema. Nur wenn man von Herkunft und Identität spricht, wenn man von Kultur redet und das, was uns ausmacht, dann muss man davon reden, was ist es, was uns ausmacht. Und da glaube ich, es macht uns weniger aus, ein Wein, der dann halt so schmeckt, wie wir uns vorstellen, dass ein Bordeaux oder ein Supertasken schmeckt, mit diesem bisschen autochtonen Blaufränkisch-Alibi dabei, so irgendwie. Das ist austauschbar. Wenn wir über Herkünfte sprechen, da geht es um Unterscheidungsmerkmale. Da geht es darum, was kann ich machen oder was habe ich, was mich unterscheidet. Und wir haben so viel, was uns unterscheidet. Wir haben so viel, dass wir anders darstellen können. Und das macht die Großartigkeit einer Herkunft aus.
Ja, du hast jetzt ein paar Mal Supertasken gesagt. Mhm. Machen wir das als Weinwörterbuch oder was ist das?
Kurz? Können wir ein Weinwörterbuch machen?
Sehr gut.
Curlys Weinwörterbuch, das wird halt ja richtig super.
Ja, hier ist ja ein eigenes Lexikon heute.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Supertasken, auf Deutsch Supertoskana, ist ein Rotwein, der in der Toskana produziert wird. Wer hätte es gedacht? Der Begriff wurde in den 70er Jahren geprägt, als eine neue Generation von Winzern begann, hochwertige Weine herzustellen, die nicht den traditionellen toskanischen Regeln und Gesetzen entsprechen. Sie wurden aus internationalen Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah hergestellt, die zum Beispiel im klassischen toskanischen Chianti nichts zu suchen haben. Die Winzer füllten diese Rebsorten entweder solo ab oder mischten sie mit einheimischen Rebsorten wie Sangiovese. Auch oft im Einsatz neue Eichenfässer. Oha. Während die Supertoskaner heutzutage ihre eigenen DOC- oder IGT-Klassifizierung haben, wurden sie zunächst als Vino da Tavola oder Tafelweine eingestuft. Ganz anders heute. Da werden die Supertoskaner auf der ganzen Welt geschätzt. Manche würden bösartigerweise sagen, vor allem von Etikettentrinkern. Nun ja, der allererste Supertoskaner, der berühmte Sassicaia, weitere Stars, Ornellaia, Masetto, Le Pergole Torte, Tignanello, Cin Cin.
Wobei man muss auch die Supertasken, es gibt ganz großartige Weine, es gibt Weine, die bahnbrechend waren, die sozusagen Supertaskens, also diese, die waren ja auch revolutionär, weil sie sie nicht einfügen wollten in dieses althergebrachte, sehr traditionelle, Korbflaschen verzierte Chianti-Ideal einfügen wollten.
Chianti aus Cesolo.
Genau. Das, und haben versucht, andere Wege zu gehen, die teilweise natürlich Dinge begründet haben und erfolgreich waren, aber vielleicht nicht unbedingt immer nur identitätsstiftend waren.
Ich habe da einen super Artikel gefunden vom Tagesspiegel aus dem Jahr 2009. Ich glaube, das erste Mal war er richtig krass mit einem 2,6er Lutzmannsburg Alte Reben beim renommierten Weinkritiker Robert Parker, ich glaube Schildknecht hat damals gekostet, ja. David, 95 Punkte für einen österreichischen Blaufränkisch. Und mir hat die Headline so gut gefallen, Blaufränkischer Wein, Seiteneinsteiger mit 95 Punkten. Der gelernte Croupier Roland Welich zeigt, dass im Blaufränkisch ein eleganter, großer Wein steckt. Diesen kann man jetzt auch in Berlin kaufen. 3.5.2009, Tagesspiegel.
Ciao. Schön. Man kann den Wein immer noch in Berlin kaufen.
Ja,
das sei auch erwähnt. Ja, das war wichtiger, es war ein wichtiger Schritt damals. Und das war der Wein selbst war ja sozusagen eigentlich ein Gegenmodell zu dem, was als Parker-Wein dargestellt wurde. Aber ich habe sogar in meinen sehr spärlichen Instagram-Auftritten habe ich so ein Zitat von Robert Parker mal gepostet, weil ich finde, dass der Mann teilweise zu Unrecht in Verruf geriet. Ich glaube, der Mann hatte große Ahnung, der hatte eine Idee davon, was Wein ausmacht, dass er eine Vorliebe hatte für gewisse üppigere Stile, das sei mir unbenommen.
Aber was mir immer gefallen hat, ist, du hast sofort, er hat sehr, wie soll ich sagen, sehr geradlinig verkostet. Du wusstest, wenn ein Wein so und so viele Punkte hat, in etwa wie er schmeckt.
Ja.
Und das war super. Also er ist nicht hin und her gesprungen in seiner Bewertung. wie es heute manchmal der Fall ist.
Genau. Und ich meine, dass dann eine ganze Generation an Weinmachern versucht hat, Weine zu produzieren, koste es, was es wolle, die sozusagen dem Mr. Parker gefallen, das ist nicht der Fehler von Mr. Parker. Nein. Und in seinem Vorwort, in dem Vorwort zu seinem Bordeaux-Buch, ich glaube, das war das erste oder so, weiß gar nicht, steht, wenn ich das vorlesen darf, to those wine producers who consider quality, individuality, character, risk and sincerity of action to be of paramount importance. Das sagt eigentlich alles aus, was er will. Das kann ich 100% unterschreiben. Das ist das, was wir tun, das ist das, was wir darstellen wollen. Ob dann alle Winzer so risikofreudig, charaktervoll, individuell und sincere sind, aufrichtig.
Vielleicht der nächste, den wir verkosten. Aus, vielleicht der nächste, den wir verkosten. 2020 ja. Chablis Premier Cru Monté de Tonnerre von der Domaine Beauvisard. Mhm. Du trinkst gern Chablis?
Ich trinke gern bestimmte Chablis, ja.
Beauvisard und Ravenau?
Die gehören dazu, ja. Die gehören dazu. Aber ich glaube, diese Leidenschaft teile ich mit vielen Weinfreunden und ich finde halt diesen, vor allem Beauvisard, finde ich, das ist so, ich weiß nicht, das hat was fast Archaisches. Das wächst auf Böden, die so speziell sind und ich finde halt, nachdem wir auf ähnlichen Böden arbeiten, ich finde das immer wieder da drinnen, was ich auch in meinen finde, in einer ganz anderen Auflösung natürlich, weil es eine andere Rebsorte ist und so weiter, aber da ist eine Steinigkeit, eine Salzigkeit drinnen, da ist eine, das generiert Trinkfreude, das macht so unfassbar Lust auf den nächsten Schluck.
Das macht durstig fast, muss man sagen.
Das macht durstig, diese ja, echt. Ja, aber das ist... Was gibt's mehr, wenn der erste Schluck zum nächsten, was gibt's Besseres, als wenn der erste Schluck zum zweiten Schluck einlädt? Und es gibt natürlich Risiken dahinter, logisch. Aber von dem Wein gibt's leider so wenig mittlerweile auf den Weltmärkten, dass man da, also mit dem Wein, durch den Wein wird man nicht zum Alkoholiker.
Schwierig.
Schwierig, ja, es gibt so wenig.
Aber er kann gut anfixen auf das, was kommen kann. Ich finde das sehr, sehr gut. Also, es ist halt so verglichen mit Ravenau, finde ich, immer ein bisschen schlanker, ein bisschen puristischer, oft ein wenig salziger. Ja. Ravenau zu Beginn immer ein bisschen behäbiger. Obwohl, wenn es dann reif ist, kriegt es auch wieder diese Stringenz.
Ich finde es auch immer ein bisschen saftiger, Beauvisard. Mhm. Also, wobei beide spektakulär sein können, also in ihrer Art beide wunderbar reifen. Beide sozusagen das in sich tragen, was für mich außerordentlichen Wein ausmacht, um einmal dieses Wort großer Wein zu vermeiden, weil das ist ja so ein bisschen schwierig, was ist ja großer Wein?
Die Frage wollte ich dir heute stellen, oder große Rebsorte. Ja. Also es gibt ja natürlich immer so Parameter, ja, aber wer bestimmt das? Ne?
Wer bestimmt das? Also am Ende die Menschen, die es produzieren und die Menschen, die es rezipieren und das Zusammenschau daraus. Große Rebsorte tun wir vielleicht ein bisschen leichter, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, weil dann zählen wir ein paar Rebsorten auf und weiß ganz genau, dass man jetzt eine Menge Rebsorten vergisst gerade. Also Rebsorten, die man halt nicht so am Schirm hat. Also es gibt so viele Rebsorten in Spanien, es gibt so viele uralte Rebsorten in Italien, es gibt so wahnsinnig viele alte Rebsorten in Osteuropa, die überhaupt niemand am Schirm hat. Wie zum Beispiel ebenso Rebsorten wie Furmint, das jetzt wieder da ist, aber das mehr oder weniger verloren ging, ganz für den weltweiten Weinmarkt. Und eine Rebsorte ist, aus der jahrhundertelang die berühmtesten und teuersten, mit Abstand die meistgesuchten Weine der Welt produziert wurden. Wein der Könige, König der Weine, hieß es in Tokaj und ging einfach quasi fast verloren. Aber die Weinkultur lebt dort noch, das wird auch noch produziert. Das Paradigma hat sich verändert. Es war damals mehrheitlich Süßwein. Süßwein ist, wie es scheint, im Moment ein wenig aus der Mode, was erklärbar ist. Früher war Süß hoch im Kurs, heute gibt es Süß bis zum Abwinken ohne Ende. An jeder Tankstelle, in Form von Schokoriegeln oder whatever. Das war damals nicht so. Zucker war teuer. Es gibt seit Anfang der 2000er eine starke Hinwendung in Tokaj zu trockenen Weißweinen. Das finde ich eine super spannende Entwicklung. Ich glaube, dass man die die Lagenklassifikation, die es dort gibt, die auf Basis von Süßweinproduktion gestaltet wurde, historisch, wahrscheinlich verändern muss, weil trockener Wein ein anderes Thema ist. Und wenn ich trockenen Wein produzieren will, kann ich nicht auf Süßwein warten und dann sozusagen einen Hybrid draus produzieren, sondern ich muss bewusst in diese Richtung produzieren. Das ist ein völlig neues Paradigma. Und ich erwähne es jetzt zum Chablis, weil ich finde, als Steigbügel, als Hilfeleistung für viele Konsumenten, und ich bin bei Blaufränkisch oft gefragt worden, vor allem international, als sie null Ahnung hatten, was Blaufränkisch eigentlich ist, womit ich Blaufränkisch vergleichen würde.
Womit hast du das denn gesagt? Weil mir fällen die richtigen Sorten nicht, mir fällt
da
nicht mehr so
viel. Ich hab dann gesagt, irgendwo, wenn man das Dreieck Pinot Noir, Burgund, Syrah, Nordrhone, Piemont, Barolo oder Nebbiolo
nimmt. Nebbiolo, ja.
Irgendwo da mittendrin ist Blaufränkisch.
Für mich ist das immer dort, der Bammer, wenn er kommt und sagt, das kannst du vergleichen mit Barbera. Dann habe ich mir immer gescheißen. Also wirklich eine zweitklassige Rebsorten aus dem Piemont.
Ja, wobei ich glaube gar nicht,
dass das ist so sehr gern das ist. Barbera, also ich habe jetzt nichts dagegen. Genau. Aber da schätze ich Blaufränkisch tatsächlich besser ein.
Ja, das Interessante ist, wenn sie jung sind, unterscheiden sie sich doch relativ deutlich. Ich habe den Eindruck, wenn die Weine reifen, also die genannten, dann entwickeln sie sich hin zu großer Ähnlichkeit. Also ich habe das immer wieder probiert mit gereiften Weinen aus diesen Regionen und da ist eine ganz große Parallele. Einer der stärksten Ähnlichkeiten ist vor allem die Trinkigkeit, die Finesse, die Frische, die Lust am Weitertrinken. Ähnlich wie man es jetzt gerade bei dem Chablis beschrieben hat, gilt es auch für die besten Weine aus dieser Region. Ein großer roter Burgunder hat große Trinkfreude. Ein großer Barolo, wenn der 20 Euro ist, hat einfach bereitet ganz großes Vergnügen. Und man kann nicht aufhören zu trinken, weil es genial sein kann. Und da gibt es dann aromatisch, inhaltlich, strukturell ganz starke Parallelen. In der Tat wollen wir weder das eine noch das andere produzieren. Ich habe das ganz am Anfang auf meine Website geschrieben. Alles, was wir wollen, ist Blaufränkisch aus dem Burgenland produzieren, der genau danach schmeckt, nach Blaufränkisch und Burgenland. Also das war ein ganz klares Statement. Aber es ist oft hilfreich, den Menschen irgendwie so eine Krücke in die Hand zu geben, um damit einmal so das Ganze einzuordnen, zu sehen, wo komme ich hin, und da können sie anhalten. Und eben, das ist auch bei diesen Weißweinen, für mich ist ein trockener Fourmint von einem guten Terroir. Und wir reden hier mehrheitlich über vulkanische Böden, also vor allem Rhyolit, das ist ein großes Thema. Also ganz anders ist es in Chablis oder woanders, also das ist nicht Kalk, sondern aber trotzdem ist für mich in der Beschreibung ein spannender Tokaj, ein trockener Tokaj, ist irgendwo, pendelt sich ein zwischen einem Chablis in der Steinigkeit, auch vor allem, wenn es dann reift, und einem Riesling, sagen wir mal, aus dem Rheingau. So, also sehr geradlinig und straight. Das ist das, wo man das vielleicht verorten könnte. Tatsächlich kommt es von ganz woanders her, ganz aus dem Osten. Also auch Grenzland, also klimatisch schon on the edge. Also, da wird es schon kühler deutlich. Das ist an den Ausläufern der Karpaten, direkt an der ukrainischen Grenze, by the way. Im Übrigen, weil wir gerade von Mitteleuropa gesprochen haben, ich weiß nicht, ob die meisten sich bewusst sind, wo sozusagen das geografische Zentrum Europas ist. Das ist so irgendwie ein paar Kilometer südlich von Lemberg, wenn ich richtig informiert bin. Und Lemberg, wie alle wissen, liegt in der Ukraine. Also so viel zum Thema, wo ist Europa und wo ist das geografische Zentrum davon. Und das ist ja auch bei dem Chablis, das ist halt sehr, das war auch jahrelang oder jahrzehntelang, jahrhundertelang sozusagen an der Grenze dessen, wo Wein funktioniert hat noch, also sehr im Norden, auf diesen sehr speziellen Kimmeridge-Kreideböden, sehr karge Böden. Aber genau diese Grenzsituation, klimatische Grenzsituation, dort, wo sie die Reben anstrengen müssen, da war sozusagen, das bringt oft Außerordentliches hervor, in der Kombination mit diesen Böden. Und das ist vielleicht auch die Parallele eben jetzt von diesem Chablis zu dem Tokaj.
Schlagst du jetzt die Brücke zum Tokaj? Okay.
Würde ich machen, ja.
Ja, gut.
Wir hupfen ein bisschen durch die Gegend. Wir könnten jetzt natürlich, ja, ich würde jetzt den Tokaj probieren. Okay. Um dann sozusagen die beiden anderen zu nehmen, die wir noch im Detto haben.
Ach so, meinst du? Okay, sehr gut. Gefällt mir gut.
Spannend.
Weil es ist nicht immer nur diese Grenzsituation. Also nicht immer nur, wir haben einen Wein auch vorbereitet, der genau das Gegenteil beweist, der auch von alter Weinkultur kommt. Das aber jetzt nicht klimatisch nördlich und kühl und grenzwertig ist, sondern genau das Gegenteil. Aber wieder auch ein Extrem irgendwo darstellt. Dazu später.
Behalten den Gedanken kurz. Ich muss nur kurz nochmal zu dem, der gerade mit Luft extrem aufmacht und unglaublich gut ist. Bist du manchmal, ertappst du dich selber ein bisschen als Etikettentrinker? Jetzt unbewusst gesagt. Gestern war der Marcel Rivis bei uns, ganz liebe Grüße. Und wir haben eine tolle Burgunderverkostung gemacht mit unter anderem Bonnot de Maitre, Olivier Leflev und so weiter. Und wir haben selber schon gesagt, dass wir uns gegenseitig dann oft so Weine geben mit einer tollen Etikette, wo wir vielleicht was anderes einfüllen. Und dann beginnst du selber im Kopf, wenn du die Etikette siehst, dir den Wein schön zu reden. Verstehst du? Aber es ist vermeintlich großer Wein, weil kommt von einer super Domain.
Zu Recht argumentieren.
Und dann so, ja, richtig, zurück, ja, genau. So wie wenn du einen super Abend in einem Restaurant hast, du bestellst eine tolle Flasche Wein, laut Karte, laut Etikett, laut Preis. Und du nimmst den Wein und denkst, das ist scheiße, der performt überhaupt nicht. Und dann fängst du aber an, dir den Wein schön. Mir geht es manchmal so tatsächlich. Ich habe da Gott sei Dank meine Freundin, die sehr technisch verkostet und sagt, nein, schmeckt halt scheiße.
Ich glaube, dem entgeht niemand, weil wir einfach in einer Welt leben, die ganz stark geprägt ist von Oberflächen, optischen Reizen, Brands. Also wie wahrscheinlich keine Generation vor uns von Brands gesteuert sind. Werbung ist so massiv wie nie zuvor und das funktioniert hier auch. Wir sehen Etikett und haben eine gewisse Idee dazu. Wir versuchen natürlich alle, Willi, dem zu entgehen und das vor allem sozusagen von der professionellen Seite zu betrachten.
Also ja, die
am Ende des Tages unterliegen wir oft.
Ich gebe es ja zu.
Ja, ja. Also ich versuche es zu vermeiden. Mir passiert das nie.
Kann mich noch erinnern, bei deiner Geburtstagsfeier, da haben wir uns auch, was war, nein, der Conterno hat tatsächlich pfiffen, aber da haben wir uns auch irgendeiner Schein geredet. Wenn es der Bartolo Mascarello war oder so.
Nein, es war Giacomo Mascarello, auch so ein Großmeister. Giacomo Conterno.
Die hat pfiffen.
Giacomo Conterno 90, Cascina Francia.
Was ist der Marken, ja. Die war großartig.
Die war großartig.
Aber irgendeine kam ich noch, aber ich weiß nicht mehr. Egal, nächster Wein, Tokai. Hidden Treasures. Unglaublich viele Notizen hier stehen. Ich glaube, ich brauche nicht viel, weil du redest ja eh gern von allein. Seit wann gibt es die Hidden Treasures?
Also Hidden Treasures ist es zuerst mal dem...
Okay, Entschuldigung, passt.
Nein, das kommt jetzt alles. Also. Ich beantworte deine Frage. Hidden Treasures, der erste Jahrgang war 2013. Das war ein Tokai, ja. Damals noch in der Kooperation mit einem anderen Winzer. Allerdings 13, 14, 15 wurden drei Jahrgänge produziert und alle drei Jahrgänge kamen dann erst 2016 auf den Markt. Dann kam 2016 kam dann auch Schomlo dazu und 2017 haben wir dann an Balaton zu arbeiten begonnen. Der Grundgedanke war dasselbe, mit dem wir Moritz begonnen haben. Eine Begehung und Erforschung und Nachschau erhalten dessen, was diese Region ausmacht und vor allem auch etwas darstellen, was viele bis jetzt im netten Schirm hatten, dass wir im Burgenland viel stärker verwandt sind mit den nächsten Weinbaugebieten in Ungarn, selbst in solchen, die weiter entfernt sind, wie Tokaj. Wer jeder, der in Tokaj war, sieht, das ist einfach so, das schaut so aus, wie wenn man im Mittelburgenland zum Beispiel ist, oder im Leitergebirge steht. Es ist dieselbe Stimmung, dieselbe Situation, dasselbe Licht. Und das ist etwas, dem wir halt, wo wir auch herkommen, im Grunde genommen. Und ich finde, das Burgenland wäre sehr gut beraten, wenn sie sich auf seine Wurzel besinnen würde und nicht immer so tut. Und das Burgenland war ganz stark geprägt davon, dass sie sich an Strukturen und an Konzepten anhielt, die nichts mit dem zu tun hatten, wo wir herkommen. Was ich auch verstehe bis zu einem gewissen Grad, weil keiner wollte nach Osten schauen, keiner wollte über den eisernen Vorhang, wo es sprichwörtlich finster wurde. Und das hat niemand interessiert. Wir waren gerade neu im Westen und die Perspektive ging nach Westen. Deshalb ging die Perspektive nach Deutschland oder nach Bordeaux oder nach was auch immer. Interessanterweise dann war es halt Bordeaux und nicht Burgund oder Piemont, die viel mehr Parallelen zu uns hätten, was die Betriebsstruktur, was die Rebsortencharakteristik, was viele Dinge betrifft. Man wollte nach Bordeaux, das nichts mit Burgenland zu tun hat. Eine herrschaftlich Großgrundbesitzer
naja,
Schlosssituation.
Teilweise mit Mittelburgenland hat das ja schon wieder was zu tun.
leicht gehässig dahergesagt. Musst du jetzt nicht äußern. Passt schon, ich darf. Ja.
Also, das ist interessant. Also, wir sind gut beraten, unsere Unterscheidungsmerkmale, ich habe es, glaube ich, schon mehrmals gesagt und ich werde es heute noch mehrmals sagen, unsere Unterscheidungsmerkmale zu betonen und nicht versuchen, es allen recht zu machen. Nicht immer schielen nach des Nachbars Gartenkirschen, sondern die eigenen anschauen und den Stein umzudrehen vielleicht, wo dieser Kirschbaum wächst und zu überlegen, wieso unsere Kirschen anders schmecken als die anderen, was der Vorteil sein kann, wie kann man aus diesem Anderssein seinen Fuß in die Tür eines Marktes bekommen. Es gibt so viele Menschen, die interessiert sind, man muss sie nur finden, man muss hinausgehen. Und das ist so die Beweggründe, waren die Beweggründe, um das Hidden Treasures voranzutreiben, um dann letztendlich auch klar nachvollziehbar nach außen hin zu transportieren. Das ist nicht ein ungarisches Weinprojekt. Das haben wir dann mit dem Jahrgang 2017 erstmalig 4 Blaufränkisch abgefüllt von 4 jungen Kollegen aus 4 der wichtigsten, mit der wichtigsten Terroirs im Burgenland, mit dem Christoph Wachter-Wiesler, im Südburgenland, bewusst nicht am Eisenberg, sondern in Deutschschützen, weil ich finde, dass Deutschschützen dann immer wieder so in der neuen, im neuen Terroir-Wahnsinn und das, alle reden von Mineralität und Ding und alle reden von Kalk und von Schiefer und dann finden sie es zwar am Berg, aber oft im Wein nicht. Also Mineralität und Terroir hast nicht nur steinige Böden, das wollte ich damit sagen, sondern es kann was anderes auch bedeuten. In Neckenmark mit dem Stefan Wellanschitz, Kolfock, in St. Margarete mit dem Hannes Schuster, von Weingut Rosi Schuster. Und in Breitenbrunn am Leitergebirge auf Kalkböden mit Lichtenberger González.
Wirklich? Das kenne ich noch gar nicht. Schau.
Ja, das war 2017 der erste Jahrgang. Wir haben jetzt 2018, kommt jetzt gerade am Markt die St. Margareten und den Breitenbrunner, also Leiterberg und Osterberg, abgefüllt.
Aber wie funktioniert das? Du siehst dich da quasi als Kurator?
Genau.
Oder?
Genau. Also je nachdem und Situation, wir haben in Ungarn teilweise viel verändert, was jetzt Weinbergarbeit, was Sortenselektion, was Ausbau, was Blending vor allem betrifft. Also da bin ich sehr involviert in dieses Tun. Im Burgenland war es so, dass dann einfach 4 junge Kollegen, die, glaube ich, sehr stark in eine ähnliche Richtung arbeiten oder dasselbe Konzept im Kopf haben zum Thema Blaufränkisch. Da ging es eher darum, dass man einen Wein einfängt, der sozusagen mustergültig einerseits die jeweilige Herkunft einfängt und gleichzeitig war es auch der Versuch, weil die Weine heißen dann im Deutschschützen, Neckenmarkt, Breitenbrunn, St. Margareten und diese Idee der Dorflagen. In Frankreich nennt sich das dann Village, darzustellen. Was eine sehr schlüssige Geschichte ist, was es dann später vielleicht auf ein Thema bringen wird, das extrem wichtig ist für die Zukunft des Burgenlandes. Nämlich, wie gestalten wir unsere Herkunft? Und das war auch ein starkes Problem, unsere Darstellung der Weine. Also als ich mit Moritz begonnen habe, was mache ich, wo gehe ich hin, wie sollen die Etiketten ausschauen, wie soll die Etikettierung aussehen, weil es einfach die Nomenklatur nicht gab. Was es gab, waren so alte Geschichten. Und die Bezeichnung alte Etiketten, also die Weine hießen dann Neckenmarkter und Ockauer und Ruster und St. Margaretener und Apelkloner und Eisenberger und Lutzmersburger. Das war so und hießen auch dann über die Grenze, also jetzt ins Niederösterreichische, Heiligensteiner und Brünnerstraßler und so weiter. Und die hießen auch so in Ungarn. Da gab es eben den Schomlauer oder den Plattenseher.
Nicht nur den Ockerl.
Nicht nur den Ockerl, sondern das ist so die Bezeichnung von uns. Das gibt es auch im Ungarischen. Ne? Also wenn da steht Schomloi mit dem I hin, das heißt eigentlich übersetzt. Ich hoffe, ich sage jetzt kein Blödsinn, aber so wurde es mir gesagt, weil mein Ungarisch ist leider zu schlecht, um das wirklich zu überprüfen. Das heißt dann genau das Schomlauer. Das wussten wir. Und diese Dorflagen waren ganz, also an denen haben wir uns angehalten. Die Herkünfte, die wir hatten im Burgenland, also dieses Neuße, das Neuße Seehügelland und Mittelburgenland, Südburgenland, das war einfach dieser ganzen Bezirksgrenzziehung in diesem Rumpfland. Das Burgenland war ja sozusagen ein Rumpfland, war nur ein Teil dieses ehemaligen Deutsch-West-Ungarns, in dem leider oder halt dann alle Städte auf der anderen Seite der Grenze verblieben. Also die ganzen Städte, die sozusagen entlang der Grenze von Norden nach Süden Also Wieselburg und Ödenburg und Steinermanger und Günz, die sind alle direkt an der Grenze, aber halt in Ungarn. Und das waren aber die Vororte, die meisten damals alle deutschsprachig, die blieben alle in Ungarn. Und das war halt ein Problem. Das Burgenland war ein schmaler Landstrich, das war ein Land ohne Städte. Die Hauptstadt Eisenstadt war ein Dorf damals, ist heute noch im internationalen Kontext eine kleine, sehr, sehr kleine Stadt. Also irgendwie hat jetzt den Slogan erfunden, die kleinste Großstadt der Welt. Ich versuche es immer noch zu verstehen. Also
war das von der Fläche, glaube ich, sogar größer als Eisenstadt. Aber
es war einwohnermäßig. Das war mein Eindruck hat in Eisenstadt.
Was ich aber sagen will, dass wir Burgenländer...
Wie viel sind Sie in Eisenstadt?
Ich glaube 14.000, 15.000 oder so.
Ich glaube auch nicht viel mehr. Ich hätte jetzt gesagt 25 oder so, aber ich weiß nicht sicher.
Ja gut, es gibt viele Dörfer herum. Also, aber das ist auch, das Problem liegt darin, dass der öffentliche Verkehr so schlecht ist. Es gibt noch immer keine gescheiten Zugsverbindungen. Also sie bauen zwar dran, aber sie bauen seit Jahrzehnten. Und das ist aber auch die Situation, dass das in Ungarn war und dass das Burgenland verkehrsmäßig in Österreich noch nicht angekommen ist. Wenn du von Eisenstadt nach Jennersdorf im Süden fahren willst mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dann bist du schneller, glaube ich, in Salzburg oder in Innsbruck.
Ja, es ist eine Vollkatastrophe teilweise.
Also es ist noch immer so diese alten Strukturen. Was ich aber sagen will, und das ist ganz wichtig, dass wir Burgenländer mit großer Freude Burgenländer sind und dass die Burgenländer wirklich was geschaffen haben und zu sich stehen und gerne Burgenländer sind. Und das ist ein sehr spezielles Land, genau an dieser Grenze. Da gibt es ja diese Bruchlinien, also genau zwischen dort, wo die Alpen aufhören, wo die Tiefebenen anfangen, dort, wo so eine Sprachbarriere ist, also dort, wo ganz viel Reibung passiert, ganz viel vulkanische Aktivität da auch entlang dieser Bruchlinien, dort, wo viel Reibung passiert, entsteht auch Spannendes. Und das ist ein Land, wo ganz viel Spannendes besteht. Die Burgenländer sind unfassbar gastfreundliche Menschen, offene Menschen. Aber sie haben es nicht so leicht gehabt, die letzten 100 Jahre. Und jetzt schauen wir freudig auf die nächsten 100 Jahre und schauen, was passieren wird. Wir sollten zu dem, und das ist sozusagen mein Ding, noch einmal, wir sollten noch mehr zu dem stehen, was uns ausmacht, vor allem was die Weine betrifft. Wir haben ganz Großes anzubieten, auch wenn wir nur ein ganz kleines Land sind, das keine Städte.
Wir können ja im Abspann noch ein paar Burgenländer Witze erzählen. Ich bin ja deiner Meinung. So, viele wissen ja gar nicht da in Deutschland, dass ich Steirer bin, sondern weil ich immer so toll vom Burgenland rede und generell von meiner Seite ja vom Eisenberg und vom Blaufränkisch glauben mir viele, ich sei Burgenländer. Ich bin tatsächlich so fast auf der Grenze zur Welt gekommen. Steiermark, Burgenland. Und das stimmt schon. Jetzt haben wir aber Tokai und unter Tokai stellen sich wahrscheinlich 90% unserer Hörerschaft was anderes vor, als das, was wir im Glas haben. Wir haben nämlich was komplett Trockenes im Glas, was sehr im Moment in der Nase Aromatisches, am Gaumen aber gar nicht. Am Gaumen ist das sehr fest, hat einen super Grip, eine hohe Säure. Vom Körper ähnlich tatsächlich wie der Chablis, muss ich sagen.
Was Steiniges, oder?
Ja.
Das ist ein Jahr jünger, muss man dazu sagen. Also es hat ein Jahr, Flaschenreife macht dann viel aus, also betont vor allem dieses...
Also 2021 Tokai Hidden Treasures featuring Gerge Philipp. Genau. Ist das richtig? Okay. Ist der Winzer, der das macht unter deiner Schirmherrschaft. Oder wenn man das
Gerge war der ehemalige Kellermeister von Diesenokö und hat dort aufgehört und macht jetzt gemeinsam mit seinem Vater auf kleiner Fläche ein paar sehr alte Rebstöcke, die er da pflegt. Und das, wir haben uns mit 2019 haben wir dann begonnen, den ersten Vormitt abzufüllen, den Tokai abzufüllen. Und der Gerger ist ein großartiger Weinmacher, ein junger Mann, der eine große Zukunft haben wird in dieser Branche. Und der sozusagen getragen ist von demselben Gedanken, der mich die letzten 30 Jahre bewegt hat, herauszufinden, was substanziell da ist und was das ausmacht, warum solche Weine in das Glas kommen dann. Ich finde, es hat eine Parallele, ja, das stimmt. Also diese Steinigkeit, vor allem wenn es dann reift, kriegt es einfach so eine flintstonige, noch größere Salzigkeit, als er jetzt schon besitzt. Wahnsinnig animierender Wein. Ganz große Eleganz, es bewegt sich alles so in einem weißfruchtigen, hellgelben Kontext.
Sehr fruchtiger, ja. Es erinnert mich fast an die, wir hatten hervorragende Vormint mit dem Michi Gross von Mein Gott Vino Gross aus Slowenien. Das war großartig.
Mhm. Anderes Terroir hier?
Ja.
Auch das ist Pannonien da unten, das sind die letzten Hügeln, bevor es dann in tiefe Ebene geht. Also das ist ja unserem sehr verwandt, vielleicht klimatisch ein bisschen anders noch.
Generell ist Tokaj, glaube ich, sehr interessant, weil Tokaj ist, glaube ich, so ziemlich das älteste Weinanbaugebiet der Welt, würde man jetzt ein. Also in Form einer AOC, ich glaube, da sind so 25 bis 30 Weinbaugemeinden dabei, hat in etwa zwischen 5.000 und 6.000 Hektar und ist nur weiß, oder? Gibt es auch Rot?
Ich glaube, es ist nur weiß.
Ja. Und eigentlich süß. Ne? Und ich glaube, so die ersten waren, wenn man Sepsi kennt, das einmal getrunken hat, dann das war so damals irgendwie das Aushängeschild. Istvan Sepsi.
Der vor allem berühmt wurde mit seinen edelsüßen Weinen.
Mit also edelsüßen. Generell, glaube ich, kennt das Tokaj jeder unter edelsüßen Weinen noch.
Natürlich, immer, das ist oder? Auch die Geschichte. Wobei es gab historisch betrachtet nicht nur edelsüße Weine, sondern es gab auch sozusagen den Samorodny. Das ist ein Wein, der sozusagen ein bisschen trockener war, je nachdem, je nach Ausbau. Und es gab auch interessanterweise, gab es auch immer wieder einen Ausbau unter Flora. Also Florhefe.
Das war sie zum Beispiel nicht.
Lexikon, oder?
Haben wir schon gehabt.
Habt ihr gehabt, gut.
Jawohl.
Alright. Das gab es dort auch. Also es gab alle möglichen Variationen. Aber wie gesagt, es ist jetzt Süßwein, ich finde noch immer, für mich ist das mit das Größte, was es an Süßwein auf dem Planeten gibt. Diese Kombination aus der Konzentration, aus dieser sehr spezifischen Rebsorte. Es gibt alles getragen von Furmint. Es gibt dann noch zwei Rebsorten, die Verwendung fanden im edelsüßen Bereich. Harschlevelü, Lindenblättrige und Muscatella.
Ja, da werden sich jetzt die Kollegen von der Mosler richtig freuen.
Mit, habe ich gesagt. Mit die Größten.
Mit?
Ich habe es auch gehört.
Ich fände es gut, wenn du das nicht gesagt hast.
Mit die Größten. Nein, weil es nicht, ich glaube, bei Definition, das ist eine Geschichte, die man schon diskutieren muss, ich glaube, bei Definition gibt es nicht den größten Wein. Also theoretisch dürfte es auch kein 100-Punkte-Wein geben. Ich hoffe, dass die Weinjournalisten mir jetzt nicht bestrafen werden und dann nicht mehr 100 Punkte geben. Aber theoretisch ist es die Perfektion. Und
der Heiner Lobenberg gibt ja 102. Schöne Grüße.
Ja, aber theoretisch sollte die Perfektion nicht erreichbar werden. Es soll eine Fiktion bleiben und 100 wäre die Perfektion. Aber ich verstehe die Hintergründe und wir leben in einer sehr merkantilen Welt und da müssen die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren.
Wie groß soll es werden, diese Hidden Treasures? Bleibt es eine Geschichte Burgenland-Ungarn?
Du hast es vorgelesen. Incomparable
Pannonian Wine.
Genau. Also es geht darum, diese pannonische Weinwelt darzustellen. Also das ist eine starke Klammer. Ich finde, dass den Begriff gibt es ja an sich nicht. Also ich würde sagen, das beginnt dort, wo die Alpen zu Ende sind und geht dann so entlang des Karpatenbogens, dieser tiefe Ebene, also da in dem Bereich. Das ist eine Weinwelt für sich. Ich finde, es hat eine ganz eigene Charaktereigenschaft, ganz eigene Rebsorten. Deren herausragende Exemplare Furmint und Blaufränkisch sind. Das sind die zwei spannendsten Rebsorten, wie ich meine. Und da gibt es eine ganze Reihe an anderen Rebsorten, die auch super spannend sind. Wir versuchen das damit darzustellen. Wir versuchen unsere Welt, unsere Weinwelt darzustellen im Grunde genommen. Das, was uns ausmacht. Wir versuchen nicht hinauszugehen und Parallelen zu finden, irgendwo anzudocken, sondern ganz klar und deutlich zu sagen, das ist das, was wir sind. Unvergleichbare Weine aus einem bestimmten Gebiet zu schaffen. Uncomparable Pannonian Wines, das ist das Thema. Und da gibt es natürlich überhaupt keine Haltmachen vor nationalen Grenzen. Es gibt ja, da steht ja auf den Etiketten, gibt so ganz leicht nur, sieht man Heat, also sozusagen ja. Das englische Wort für versteckt, verborgen, aber Heat ist auch das ungarische Wort für Brücke. Also eine Brücke schlagen über nationale Grenzen, die aber nur eins im Sinn haben, sozusagen eine Weinwelt, eine Kulturwelt darzustellen. Da gibt es keine politische Botschaft dahinter, gar nicht. Also genau im Gegenteil, es geht ausschließlich um das Thema Wein und den Versuch, Kultur lebendiger.
Da hätte Herr Orban wahrscheinlich auch keine Freude damit, nicht?
Wer?
Wer? Gab es da nicht jemanden?
Sehr gut.
Braucht
braucht auch unglaublich viel Luft, gell, hätte ich vorher schon öffnen sollen. Aber es ist generell so, dass das Tokai so auch eine trockene Renaissance gerade lebt.
Sie müssen ja auch
sehr viel.
Ja. Genau, sie müssen ja, weil eben Süßwein ist einfach ein Thema, das immer schmäler werdendes Band. Ja, ist schade, weil es grandiose Produkte sind, aber die Nachfrage ist nicht. Ich hoffe, dass es das weitergeben wird, dass es nie aufhört. Aber es ist zwangsläufig, muss ja Gebiet wie Tokai, das über die Fläche, die du schon genannt hast, und sogar ein bisschen größer verfügt, müssen sich auseinandersetzen mit der Thematik. Und es geht eben nicht, wie vorher gesagt, dass man sozusagen einen Hybrid entstehen lässt und macht dann muss ich klar hinwählen und sagen, ich will das oder das. Und ich glaube, dass sie gut beraten werden, wenn sie dann gewisse Dinge neu begehen und neu überlegen, was die Produktion von trockenen Weinen und von edelsüßen Weinen betrifft. Beides ist nebeneinander machbar und möglich und muss auch so sein. Aber ich denke, wenn die Hausaufgaben richtig gemacht werden, ich finde diese Weine, gerade das, was wir jetzt gerade im Glas haben, belegt es auch, dass es eine Herkunft für große weiße Weine sein kann. Und den genannten Vorgängern, probierten Vorgängern aus Frankreich, um nichts nachsteht. Da kann man jetzt diskutieren, man kann über, das schmeckt man besser, weil, oder das andere schmeckt man besser, weil, oder, aber wenn man die Struktur des Weines, die Tiefe, die Länge, die Mineralität, den Ausdruck,
das ist alles da, um großen Wein.
Es ist auf Augenhöhe.
Ja.
Und das ist das, was ich immer wieder versuche, auch in meinen Verkostungen, wo immer wieder auch Weine von befreundeten Winzern drin stehen, von berühmten Herkünften. Es geht nie um, es ist kein kompetitives Verkosten, sondern es ist immer der Versuch, zumindest von mir gewesen, den Menschen nahezubringen, dass Blaufränkisch auf Augenhöhe ist mit diesen großen Gewächsen dieser Welt. Das war die Herausforderung der letzten 20 Jahre, das darzustellen, und das gelingt eigentlich ganz gut und immer besser.
Wie funktioniert denn sowas wirtschaftlich? Sagst du, okay, wir machen jetzt ein Projekt, ich kaufe das und verkaufe das weiter, oder wird das geteilt? Oder wie?
Weil da natürlich auch nationale Grenzen im Spiel sind und weil es dann sozusagen verwaltungsmäßig gar nicht so einfach ist, ist es so, dass die ganze Produktion bei dem Betrieb ist. Sonst würden wir ja die Herkunft, die Appellation verlieren, wenn wir die Trauben oder was anderes füllen. Ne? Begonnen hat die ganze Geschichte, ich wollte eigentlich ein Weingut in Schomloh kaufen. Ja, und wir waren eigentlich Handels 1, bis er drauf kam, dass das mit der politischen Situation in Ungarn relativ schwierig war als EU-Bürger, wie sonst irgendwo in einem EU-Land das möglich gewesen war, war es in Ungarn nicht möglich. Und ich habe dann die Finger davon gelassen, weil wir es wahrscheinlich nicht geschafft hätten, das zu erhalten und dann das auch bezahlen hätten müssen. Und dann ist dieses Konzept entstanden mit Hidden Treasures. Und das ist ein Konzept, das, wie sich herausstellte, großartig ist, weil die Kooperation mit den Winzern fantastisch ist. Also ich muss noch mal sagen, im Moment sind es M3 in Ungarn, der Gerge Philipp, ein junger Weinmacher, der große Zukunft hat. Der Tamás Kiss in Somló, der schon länger ansässig ist, ein wenig älter ist, aber noch immer jung, wie ich sagen würde. Ein super Typ ist. Und dann die Villa Tolnay, die einem Schweizer gehört, dem Philipp Oser. Philipp ist ein sozusagen ein Winzer im zweiten Berufsweg mit großer Leidenschaft, den ich schon lange kenne, mit dem ich schon 2004 und 2005 ein paar Rieslinge vinifiziert hatte am Balaton. So kamen wir auf diesen Riesling Fuhr mit Blend. Da gibt es eine schöne alte Tradition mit Riesling, deutscher Riesling in dem Fall. Badacsonyberg, also auch vulkanisch teilweise, aber in den unteren Lagen hast du auch eben diese Sedimentationsböden vom Panonischen Meer, wie im Burgenland, also Kalksand. Super spannendes Terroir. Die Jancis Robinson, um sie nochmal zu nennen, hatte den Wein letzte Woche als Wine of the Week nominiert und hat das echt eine Hymne gesungen über den 2020er.
Gibt es heute Abend beim jetzt schon legendären Balaton und Gulasch-Abend in der Freundschaft. Also vor ein paar Wochen für alle Hörerinnen und Hörer.
Das klingt gut. Gute Kombi.
Genau.
Merkst du manchmal, dass das in Ungarn politisch viel schwieriger ist, frei zu arbeiten? Oder ist das, weil du eben mit so Partnern arbeitest, oder haben die irgendwie mehr Probleme, Weine zu vermarkten sonst?
Nein, also ich glaube mir, dass die Politik da jetzt großartige Hemmschuhe ist, um Wein zu machen. mir wäre es noch nicht aufgefallen, meine Kollegen berichten davon auch nicht. Ich glaube aber, dass gewisse politische Maßnahmen wie Einschränkungen der Pressefreiheit, überhaupt freiheitseinschränkende Maßnahmen, das läuft sich aus, eine Gesellschaft massiv verändern könnten. Und das etwas ist, das keiner haben will. Und Wein am besten gedeiht, wenn er größtmögliche Freiheit hat, um sich entwickeln zu können. Also die Weinkultur. Wir haben sie ja auch gesehen, sozusagen in der kommunistischen Zeit, in dieser Zeit des Fünfjahresplanes, dass die Weinkultur nicht profitiert hat davon, sondern ganz im Gegenteil.
Was kannst du kurz dazu im Fünfjahresplan sagen?
Naja, das war so, ich bin ja da nicht, ich bin ja kein, bin weder Ökonom noch Historiker. Aber es gab sozusagen dieses oder 3-Jahresplan, es gab eine Vorgabe,
ja.
In dem dann bestimmte Produktionsrichtlinien erstellt werden mussten. Also es ging nicht um Qualität, es ging nicht um Inhalt, sondern es ging ausschließlich um Menge. Okay. Also in dieser Zeit musste eine bestimmte Menge geerntet werden. Gerade in der Landwirtschaft kam es zu Kolchosenbildungen, also große industrialisierte Betriebe. Und auch in industrialisierten großen Betrieben geht es nicht immer nur um Qualität. Also es gibt viele Industrieprodukte, die große Qualität haben. Aber wenn wir von Landwirtschaft sprechen und Industrialisierung, dann führt das automatisch zu einem Zwiespalt. Immer. Ja. Immer. Vor allem in einer Zeit, wo wir halt ganz viel an Technologien entwickelt haben, die, wie wir heute wissen, weder für die Umwelt noch für die Menschen, noch für die Zukunft dieses Planeten gut sind. Demgemäß sollte man die Dinge mit Vorsicht betrachten. Also alles, was jetzt sozusagen politisch obstruktiv im Sinne der Qualität betrieben wird, und das ist obstruktiv, das sind Hindernisse, die oft aufgestellt werden, macht die Welt nicht besser.
Warum ist eine Region wie Tokaj, die in der Vergangenheit und der Historie so groß war, für Wein so versunken?
Eben deshalb.
Ist das schon?
Eben deshalb, ja, ganz sicher. Ganz sicher. Es ging um Qualität, es ging um ein bestimmtes Produkt, das nachgefragt wurde, das an den Königs und Kaiser und Fürstenhöfe dieser Welt ausgetauscht wurde wie Edelsteine. Hatte plötzlich ein bisschen auch die Veränderung der Zeit, eben wie schon angesprochen, dass Süßes dann nicht mehr so rar und speziell und teuer war und erlesen war, sondern Süßes wurde dann halt, gab es für alle überall. Die Befriedigung des Hungers nach Süßem sozusagen wurde auch dann industriell bestellt und dadurch war das jetzt nicht mehr so hoch im Kurs. Ich glaube, dass es schon Mechanismen und Möglichkeiten gäbe, das wieder darzustellen. Auch wenn man diesen ganzen Diätwahn und so weiter hernimmt. Nicht? Also ich komme aus einer Zeit, wo es dann hieß noch, Fett ist schlecht und Butter ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Wir erkennen jetzt, dass es nicht sozusagen um die Konsistenz selber geht, sondern es geht um die Qualität der Produktion. Das macht einen riesen Unterschied, ob du ein Fett von einem freilaufenden Schwein unter bestimmten Bedingungen gehalten zu dir nimmst oder ob du Fett von einem Schwein, das unter erbärmlichen Zuständen in Massentierhaltung dargestellt wird oder produziert wird. Das hat auch einen ganz starken Einfluss auf die Ernährungsphysiologie, auf uns selbst. Das heißt, dieser kurze Exkurs in diese Welt sei mir gestattet. Das ist gesundheitspolitisch, moralisch so unfassbar verwerflich. Wir werden vielleicht von unseren nächsten Generationen daran gemessen werden, wie wir mit unseren Tieren umgingen. Und unser Zeugnis wird nicht gut ausschauen.
Das stimmt.
Also, aber es hat auch einen ernährungsphysiologischen Kontext ganz stark. Und das ist im Übrigen auch bei Wein, finde ich. Wenn man über Bekömmlichkeit spricht, das ist so ein Wort, das so ein bisschen schwierig ist, weil es ganz vieles bedeuten kann und nichts. Aber tatsächlich habe ich schon das Gefühl, aus meiner langjährigen und reichen Erfahrung als Trinker, dass Alkohol unter bestimmten Umständen produziert, die einfach viel besser tut als andere. Und das ist bei Lebensmitteln genau das Gleiche. Mhm. Das merkt man.
Das kann ich nur bestätigen.
Oder?
Ja, safe, auf jeden Fall.
Wir Trinker unter uns wissen das.
Ja.
Also, aber wie es dir am nächsten Tag geht. Ich habe hab so viele Menschen, die jetzt bei uns im Blaufein geschweinen, die sagen, nein, ich trinke keinen Rotwein, das bekommt mir nicht. Und ich habe am nächsten Kopfweh, die dann überhaupt keine Probleme damit haben. Ich habe es nie untersuchen lassen. Ich weiß es auch nicht, warum das so ist. Ich will es überhaupt nicht als Werbung darstellen, weil das ist brandgefährlich. Und da bekommen wir dann viele Zuschauer, die sagen, ah, ich habe das getrunken, habe Kopfweh. Am Ende des Tages spielt aber trotzdem Alkohol auch eine Rolle. Man weiß es nie.
Willi aber hat ja auch nie Kater.
Ich habe tatsächlich fast nie
Kater. Könnt ihr euch zusammentun. Ihr seid die Katerlosen.
Ja, wir kommen aus einer Region, wo man sowas nicht kennt. Entschuldigung.
Ja, weil wir nur kurz zum Trinken haben.
Wir waren gestern in dieser Weinbar, die, wie heißt?
Freundschaft.
Ein Gruß.
Ein wichtiger Gruß, genau.
Bis in die frühen Morgenstunden und haben dann 2 Stunden später, haben wir dann schon telefoniert, ich war laufen am Landwehrkanal. Mhm. Und da Willi war seinen Hund schon spazieren geführt. Ja, da ging gerade die Sonne auf, wir sind so gestrickt. Fleißige Menschen am östlichen Rand der Alpen aufgewachsen.
Ich bin immer tot auf jeden Fall.
Ist dir jetzt, kurz vor deinem, wie wir jetzt wissen, vor deinem 60. Geburtstag, ich freue mich schon auf die Party, auch wichtig, mit diesen Hidden Treasures irgendwas zu hinterlassen oder was zu zeigen, oder bist du immer noch der selber für sich experimentiert, so wie bei Moritz damals?
Oder gehst du da schon um Legacy jetzt, oder?
Ich weiß nicht, so ein bisschen. Weiß ich nicht, vielleicht kommt man irgendwann in die Phase, wo man sagt, okay, ich mache jetzt was. Weil bis jetzt, ich will jetzt ein bisschen die Brücke schlagen, so wie du mit deinen Hidden Treasures, nämlich zum nächsten Wein. Und da spielt für mich Politik eine sehr wichtige Rolle. Und eventuell, ist es auch, weil früher war es dir immer komplett wurscht, mehr oder weniger, was die Politik zu deinen Weinen gesagt hat, weil dann war es halt einfach einmal, ich meine, dir ist Herkunft immer wichtig, ja. Mhm. Und wenn ein Wein halt einmal nicht durch die Prüfnummer gegangen ist, dann darf die Herkunft nicht mehr draufstehen. Und wie wir beide ja immer sagen, vielleicht habe ich das auch von dir kopiert, ist Wein Kultur, Kultur ist Wein. Und da spielt Herkunft halt die tragende Rolle und auch die Qualität. Mhm. Und wenn es dann nicht draufstehen darf, dann ist das irgendwie schwierig. Mhm. Und das wollte ich jetzt irgendwie mal ansprechen. So, mhm. ob du das dann jetzt, ob du so ein bisschen kämpfst drum, auch vielleicht mit dem Projekt Burgenland DRC, ich weiß nicht, ob wir kurz drüber sprechen, ob das dann die jetzigen Winemaker, so wie Christoph Wachter oder Stefan Wählanschitz, dann vielleicht ein bisschen ein leichteres oder faireres Game haben, oder ob du immer noch für dich experimentierst.
Hm. Hm. Also.
Los geht's.
Wie viele Folgen haben wir zur Verfügung?
Du, wir haben locker bis 4,5 Stunden Zeit.
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Es wäre prinzipiell falsch, weil wenn du versuchst, Weine zu machen, die Herkunft darstellen, die eine Identität haben und dadurch ausschließlich in diesem bestimmten Bereich wachsen, wo sie wachsen. Und das habe ich mir ja selber ausgesucht. Wie gesagt, ich habe sozusagen nicht nur im Land leben, sondern aus dem Land zu schöpfen und zu leben und ein Leben zu bereiten. Ist einem das wichtig, dass die Dinge in die richtige Richtung laufen? Aber es gibt wahrscheinlich hunderte Winzer, die das anders sehen und denen es genauso wichtig ist, dass es in die Richtung läuft, wie sie sich das vorstellen. Ich könnte natürlich sagen, ich weiß es besser, aber mit welchem Recht weiß ich es besser als andere? Gar nicht. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht und wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren unglaublich viel Feedback bekommen aus der ganzen Welt. Also wir exportieren unsere Weine in 35, 40 Länder. Ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Charaktere, unterschiedliches Essen. Ich habe gemerkt, dass die Art von Wein, die wir herstellen, unglaublich vielseitig ist, was Essensbegleitung betrifft. Es funktioniert mit südostasiatischen Gerichten, es funktioniert sogar mit Sushi, wie wir die Japaner dann erzählt haben. Das ist für mich sozusagen ein Indiz mal, dass das so nicht so falsch ist. Das zweite Indiz, was wir versuchen darzustellen, ist Herkunftscharakter. Und wenn ich jetzt sehe, wenn ich einen Wein von Stefan Wählanschitz aus Neckenmarkt sehe, Und wenn ich es vergleiche mit meinen Weinen aus Neckenmarkt, dann ist da eine ganz starke Brücke. Beide Weine aus beiden Produktionen atmen denselben Spirit. Da ist eine ganz starke Parallele. Das heißt, das sind Weine, die gemacht sind, beide, von beiden Produzenten, um Herkunft darzustellen. Das heißt, die sind mit niedrigen Erträgen, mit einer bestimmten Weinbergsbearbeitung. Der Versuch sozusagen, die Idee, den Kern dieser Rebsorte, den Kern des Terroirs zu verstehen. Die Rebsorte ist der Dolmetsch, dann, wenn man es zulässt. Und dann Weine zu machen, die den Wein nur begleiten und nicht in irgendeine Richtung drängen. Spontane Gärung, keine Zusätze, keine Filtrationen, keine Schönungen. Ganz pur. Nicht, weil wir jetzt so Naturweinaffin sind, nicht, weil wir so cool sind und weil das alles irgendwie lässig ist, sondern weil das der Versuch ist, Erfahrung zu generieren. Und weil es ein Produkt dann letztlich auch zulässt, das anders ist, das besser, das tiefer, das ausdrucksstärker ist, wie ich meine. So. Und das alles ist Beleg dafür, wenn ich dann so aus verschiedenen, mit ähnlicher Gedankengrundlage Weine produziere, aus derselben Region, die dann eine ganz starke Parallele haben, dann ist es Ausdruck einer Herkunft, die meines Erachtens stimmt. Und wenn es dann von der Weltpresse versammelt, als großer Wein tituliert, whatever it is, oder hoch bewertet wird, oder das unisono als hochspannend dargestellt wird, dann hat es eine Wertigkeit, wie ich meine. Also ist nicht so, dass wir erfunden haben, weil es wir sind, sondern wir haben ganz viele Menschen, die uns das bestätigen. Und die auch bestätigen, das hat der David Schildknecht in seiner ersten Kritik geschrieben, das ist ein Wein, den er so in seiner Karriere noch nie probiert hat.
Hat er immer so geschrieben? Ich dachte, er hat immer nur in sein Diktaphon geredet.
Ja, hin und wieder hat er geschrieben, dann auch. Doch. Er hat das schon zu Papier auch gebracht. Und das ist ja auch ein Beleg dafür, dass das eine ganz starke Eigenart, eine ganz starke Individualität darstellt. Und wenn man all das zur Verfügung hat, dann sollte man es tun. Das ist eine Riesenchance. Und deshalb bin ich der Meinung, wir werden sehr gut beraten, würden wir uns auf das Thema Burgenland, alle gemeinsam in Burgenland, übereinkommen und gemeinsam Burgenland transportieren, weil es speziell ist, weil es außerordentlich ist und weil, wenn wir über DRC sprechen, über Herkunftsappellationen, da geht es ja immer um Unterscheidbarkeit, es geht ja immer um den Unterschied. Es geht ja nicht darum, dass wir was machen, das dann möglichst so schmeckt wie irgendwas, sondern es geht darum, dass wir etwas haben, das sich unterscheidet. Eine Herkunft sollte sich unterscheiden. Eine Herkunft ist dann spannend, wenn es unique ist, wenn es individuell ist, wenn es außerordentlich ist. Und nicht, weil es besonders ähnlich schmeckt zu Bordeaux oder nicht, weil es besonders ähnlich schmeckt zu auch Burgund oder was auch immer, sondern weil es nach uns schmeckt. Und das nach uns schmecken, das müssen wir darstellen. Und darum geht es meines Erachtens bei Appellation. Und wenn wir es schaffen können, sozusagen, was es bis jetzt nicht gibt, weil jetzt haben wir sozusagen in einer Ruckaktion unterschiedliche Dinge herausgenommen, extrapoliert, das zu sonderbaren Stilblüten geführt haben, dass es Winzer gibt, die dürfen ihre Weine nicht als DRC verkaufen, die dürfen nicht gefördert sind, weil sie gar nicht in der Lage sind, diese Weine herzustellen, weil gewisse Parameter eingepflogen wurden, die teilweise sinnlos sind oder teilweise sozusagen aus dem Himmel heruntergepflückt worden sind.
Zwingelt hat ein eigenes DRC.
Zum Beispiel. Also okay, das gibt's ja. Das gibt's ja. Ja, es ist vorhanden. Die sollen ihren Zweigel dort machen, wo sie ihn machen. Sie sollen auch so machen, wie sie ihn machen. Ich bin der Meinung, man soll die Menschen nicht irgendwie belehren und sagen, du darfst nicht, sondern das muss so und so sein. Wenn ihnen das schmeckt und wenn es einen Markt gibt, soll sie es machen, dann ist es fair, dann gibt's was und du kannst nicht alle. Aber ich glaube, wir sollten schon Sorge tragen, dass dann auch die anderen, die versuchen, es anders zu machen, nicht bestraft werden deshalb. Es gibt ganz viele Beispiele, weil du es vorher erwähnt hast. Wir kommen noch dazu zum Thema Prüfnummer. Das heißt, da sitzen beim österreichischen Bundesamt amtliche Organe, die verkosten die Weine und entscheiden über Ach und Weh dieser Weine, entscheiden darüber, ob die Herkunft tragen dürfen, in dem Fall Burgenland, also wenn es diese Qualitätswein-Limits nicht schaffen, wenn die als fehlerhaft qualifiziert werden, dann darf nicht Burgenland oder whatever draufstehen. Das finde ich ist eine Anmaßung, wenn Menschen nicht in der Lage sind, die Qualität zu erkennen, die teilweise dann international großen Lorbeer einholt. Ich finde es falsch, wenn junge Winzer, weil es jetzt schick ist oder weil sie es machen wollen und ihre Weine drüber abfüllen wollen oder weil sie halt überzeugt sind davon, dass die bestraft werden und ihre Herkunft nicht draufschreiben dürfen. Ich finde es falsch, prinzipiell. Ich finde es eine Anmaßung des Bundesamts, das so zu machen. Und das Ganze fußt auf einer Idee, das strengste Weingesetz der Welt, das nach dem Weinskandal erfunden wurde, wir sind Jahrzehnte später, wir sind angehalten, das zu verändern. Wir sollten trachten, dass wir alle Jungen einfangen, die diesen Herkunftscharakter oder Gedanken verloren gingen, weil es so schwierig war, weil sie sich gar nicht mehr anstellen wollten, weil sie frustriert sind, weil es viel Geld kostet und weil dort Leute sitzen, die teilweise wirklich ignorant sind. Vielleicht nicht einmal selbst verschuldet, die kosten halt nach ihrem Gutdünken, ist auch fair enough, aber da muss der Gesetzgeber was ändern. Wir können das nicht mehr zulassen, wenn wir über Herkunft sprechen wollen. Wir müssen versuchen, all diese Winzer, all diese Produzenten, ob das jetzt der 15-Volumen-Prozent Zweigelt ist oder ob das der naturtrübe Naturweinjünger ist, fair enough, die müssen alle hinein und alle gemeinsam können wir das tragen. Und es ist gut, wenn wir sozusagen eine Breite haben. Dass meine Ansicht zu Wein andere ist als die, die ich genannt habe, das ist so, wie heute die auch eine andere Meinung haben. Wir stellen das dar, wie es jeder darstellen kann. Aber wenn wir über ein Gemeinsames sprechen, das Gemeinsame heißt Burgenland oder vielleicht die Idee eines Burgenland DRC, dann müssen wir einfach Farbe bekennen und sagen, wir wollen das so und so haben und alle müssen den Schärferen dazu beitragen.
Halt, stopp! Diese Folge wird in zwei Folgen aufgeteilt, weil wir so viel gelabert haben und wir nicht wollen, dass euer Kopf explodiert. Bis bald!